Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Grüß euch die Madeln, servus die Burm. An diesem wunderschönen, regnerischen Sonntagnachmittag laden wir Sie ein in die Magic Arding Super Sound Studios zu einem bunten Strauß herrlicher Informationen, duftend wie rote Rosen. Wir bieten Ihnen anregenden Hörstoff und interessante Informationen mit schönen Menschen und liebreizenden Gästen.
Ja, meinst du da mich jetzt damit, mit den liebreizenden Gästen, oder?
Ja, wen sonst? Ja, also herzlich willkommen zum Podcast. Ich habe ihn jetzt genannt Total Verunsichert. Name ist Programm. Ich denke, das passt also. Ich begrüße ganz herzlich jetzt bei mir Wolfgang Hofer.
Ja, bin gern gekommen. War nicht so weit zum Fahren und das Wetter ist eh kreislich.
Ja, das stimmt. Also was kann man Besseres machen, als bei dem Wetter Podcast zu machen? Mein Name ist Alexander Mayer. Ich betreibe die Webseite verunsicherung.de, auf der das Ganze dann sozusagen stehen wird. Ich halte sozusagen meinen Kopf hin für dieses Experiment. Es ist, also erstmal der große Disclaimer, es ist ein Experiment, es ist wahrscheinlich dilettantisch, professionell, aber...
Das passt zu Ihrer Frau, der das sagt.
Ja, vielleicht, das hast du gesagt. Genau, also ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Wir probieren das jetzt heute mal, schauen, wie die Reaktionen sind, wie wird es funktionieren. Und deswegen sind wir natürlich auf Feedback dann ganz groß wild. Folgendes, wir haben uns ein kleines Programm überlegt. Wir werden jetzt zum einen erstmal über ein paar Neuigkeiten sprechen, was jetzt mit der ERV los ist momentan im Jahr 2011. Und dann haben wir uns vorgenommen, uns so diese ganzen Alben alle mal vorzuknöpfen. Das heißt, da haben wir jetzt schon mal großes Programm vor uns. Wir starten jetzt heute sozusagen mit einem Album und das ist das erste Album. Wir gehen das Ganze chronologisch an.
Ich freue mich schon auf Let's Hop, muss ich sagen. Aber
ja, da werden wir mal schauen, was da dabei rauskommt. Aber bis wir so weit sind, dabei haben wir wahrscheinlich eh schon den großen Werbevertrag an Land gezogen und dann können wir auch sagen, was wir wollen. Dann kriegen wir keinen Ärger mehr.
Dann darf man vielleicht auch Musik einspielen.
Genau, vielleicht ist das, ja. Das ist sowieso die Frage, ist natürlich jetzt hier Podcast über Musik. Würde man natürlich gerne Musik spielen, haben wir aber leider nicht, können wir leider nicht. Schade, aber hilft nichts. Wir müssen sozusagen über Musik reden. Und wenn wir sonst nichts können, aber wir können wenigstens drüber reden und das ist ja auch schon mal was.
Und mit ein paar guten Sprüchen könnte das Ganze auch die gewisse Würze kriegen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr davon auch nicht einschlaft, weil das war natürlich nicht das, was wir uns wünschen.
Ja, wobei ja ganz oft, was man immer so hört, dass die Podcasts immer zum Einschlafen gehört werden. Das heißt, wir müssen zwischendrin immer so irgendwie so kurz laut ins Mikro schreien, dass die Leute wieder aufwachen, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute einschlafen bei unserem Podcast.
Genau, das ist ja kein Mitternachts-Podcast.
Zum Thema Neuigkeiten. Was ist jetzt eigentlich momentan, was steht jetzt momentan so an bei der ERV? Da ist jetzt eigentlich die Information insgesamt momentan ja eigentlich nicht so wahnsinnig vielversprechend. Es gibt jetzt da ein so Interview, das mal gegeben hat Ende letzten Jahres.
Auf Track 4 war das, glaube ich.
Track 4, ja, das ist irgendein so ein Blog, wahrscheinlich vielleicht sogar privat organisiertes Blog. Hat ganz interessante Aussagen drin.
Ist ein recht gutes Interview, muss ich sagen. Nicht so gleichförmig, wie es teilweise rüberkam. Mhm. Mit interessanten Fragen, teilweise auch zum Thema Dschungelcamp.
Ja, genau. Also Klaus hat gesagt, er hätte angeblich eine Anfrage gekriegt fürs Dschungelcamp.
Er hat abgelehnt zum
Glück. Und er hat abgelehnt, ja. Also interessant, dass er sowas tatsächlich überhaupt, oder dass sowas ihm zugetragen wird. Also, aber offenbar gibt es da Interesse. Hin und wieder ist er manchmal auch trotzdem im deutschen Fernsehen zu sehen. Also gibt es anscheinend immer nur Leute, die an Klaus denken.
Zuletzt ja bei Das Duell. Deutschland gegen Österreich, ich hab's mir nicht, oder? Ich mag aber auch solche Shows nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es aber nicht schlecht, wenn er da jetzt in Deutschland ab und an einmal wieder vor Ort ist.
Ja, also so, hat ja schon mal jemand geschrieben, irgendwie so eine Mischung aus Schlag den Raab und Spiel ohne Grenzen. Also mir ist die ganze Sendung irgendwie viel zu überdreht und das ist alles so, man meint immer die ganze Zeit dauernd die Anpeitscher im Hintergrund zu hören. Jedes Mal, wenn Deutschland, also das Wort Deutschland fällt, dann alle kommen die riesen Applaus.
Was passiert bei den Schluchtenflitzer?
Bei was?
Also bei den Österreicher, was war da dann immer Puro für, oder?
Nein, die haben ja auch eine Gruppe da gehabt.
Also die haben quasi auch die Empire, ja, beide Seiten gibt es die.
Ja, klar, Gott natürlich. Sei Dank. Also mir ist das alles zu überdreht und zu unnatürlich und ja, aber jeder wie er will und offenbar hat sich ja da anscheinend Österreich bzw. die Gruppe auch mit dem Klaus zusammen ganz gut geschlagen. Also insofern hat sich es ja wahrscheinlich dann doch irgendwie gelohnt, schätze ich mal, dass er das da mitgemacht hat. Und der DJ Ötzi war ja der Teamleiter, also der hat ja...
Naja, der hat ja große Führungsqualitäten, der Anton aus Tirol.
Ja, und er ist halt ein Stimmungsmacher und der konnte die Sache vorwärts bringen und war wahrscheinlich so ein bisschen der Einpeitscher, die Leute aus seinem Team da irgendwie dazu zu bringen, dass die jetzt sinnvolle Sachen machen.
Ja, der Klaus ist ja noch mehr im Fernsehen zum Singen. Groß, in Österreich ist er natürlich groß im Geschäft mit Was gibt es Neues? Ist er ja permanent unterwegs im ORF und dann natürlich jetzt wieder mit den Dancing Stars.
Genau, also Was gibt es Neues? Scheint jetzt wieder in diesem Jahr wieder loszugehen. Letztes Jahr war er eigentlich nicht zu sehen, soweit ich mich das jetzt erinnern kann. Er war zwar mal am Anfang angekündigt für einige Termine, aber das ist dann wieder mehr oder weniger gestrichen worden. Wahrscheinlich auch, weil es letztes Jahr wirklich sehr extrem vollgepackt war in Sachen ERV. Also da hat er einfach seine Solo-Aktivitäten auch ein bisschen nach hinten stellen müssen. Und dieses Jahr scheint es ja wieder in die andere Richtung zu gehen, also ERV-mäßig. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Interview. ERV-mäßig hat sich ja jetzt schon angekündigt, dass dieses Jahr eher wieder so eine Ruhephase, sozusagen das Moratorium der ERV, also der Klaus sozusagen das Moratorium ausgerufen.
Ein Sabbatjahr quasi.
Ein Sabbatjahr, so kann man es. Es klingt vielleicht nicht so morbide, aber genau. Aber ansonsten hat er in diesem Interview dann eben angekündigt, dass es so Planungen oder Ideen zumindest gibt für eine Unplugged-Tour. Er hat in dem Interview auch angekündigt, dass vielleicht sogar vorgelesen wird, Texte vorgelesen werden. Das hat er auch schon früher mal in diversen Interviews mal angedeutet. Ich schätze mal, es liegt auch teilweise daran, dass halt manche Texte unplugged nicht richtig oder manche Lieder nicht unplugged nicht funktionieren, aber die Texte halt gut sind.
Das kann sein, ja.
Und deswegen schätze ich mal, wird er sowas im Sinn gehabt haben. Es gab ja dann auch diese schöne WikiLeaks für Kleine auf der Homepage von Kurt Keinrath. Stand ja kurzzeitig mal unter Projekte, dass er an Klaus Iverhartinger Unplugged-Tour arbeitet. Also das hat sich erstmal so angehört, als ob da jetzt sozusagen der Name oder das Label ERV da erstmal rausgehalten wird. Das war eigentlich ein ganz interessantes Detail, weil man sich natürlich schon immer überlegen muss, ja, was verbinden die Leute mit ERV? Was denkt jemand, wenn er an ERV denkt? Da kann es natürlich schon sein, dass da manche dann vielleicht bei ERV halt wirklich so dieses Show-mäßige, dieses Comic-mäßige eben erwarten. Und wenn du dann da in so einem kleinen Club bist, wo da bloß zwei, drei Leute irgendwie auf der Bühne sitzen mit Gitarren und sonst nichts machen außer singen.
Wobei man das persönlich sehr gut vorstellen könnte, gerade als so eine kleinere Säle, das war ja schon mal so ein Wunsch von den Fans, wieder ein bisschen reduzierter das Ganze. Mhm. Ich würde mich persönlich sehr darüber freuen, wenn das einmal zustande kommt. Wenn es dann erst 2013 wäre, wäre es mir auch egal. Aber wichtig ist, dass sowas mal käme, das finde ich eine tolle Geschichte. Wünsche haben wir Fans ja immer. Ich würde mir auch wünschen, einmal so eine Tournee mit alten Weggefährten. Das wäre halt für mich immer so ein Highlight, was ich mir noch vorstellen könnte bei der ERV. Einfach mal so alte Haudegen, irgendwie, wo früher dabei waren, vielleicht also Freunde, mit denen sie mal was gemacht haben, mit auf der Bühne zu haben. Das finde ich persönlich eine schöne Geschichte. Ja, und er sagt ja auch, er sagt es zwar oft, aber er sagt es auch hier wieder, sie arbeiten vielleicht heuer auch am neuen Album.
Ja, genau. Also es wird zumindest in Aussicht gestellt. Es ist schon sehr vorsichtig formuliert. Also das heißt, man muss vielleicht schon davon ausgehen, dass das wirklich schon nur eher unkonkrete Aussagen sind. Mhm. Aber immerhin, also es gibt diese Aussage. Ich meine, gut, das ist zwar ein Running Gag, dass die ERV eigentlich ständig irgendwie an dem neuen Album arbeitet und das ist immer noch härter und noch schärfer wie jedes vorher.
Wenn du dich erinnerst an den nach Frauenluder, gab es ja schon mal eine relativ fixe Albumidee für Fly Like an Eagle.
Ja.
Gab es sogar schon ein Cover, gab es schon ein paar so Titelideen. Wurde dann ja auch total verworfen, Plattenfirmenwechsel damals zur Ariola.
Genau.
Und dann hörte man über das Projekt eigentlich auch nichts mehr.
Ja, genau. Wobei die Lieder an sich, die sind ja jetzt größtenteils alle schon in die weiteren Alben dann mit eingeflossen, soweit man das jetzt beurteilen kann, weil die teilweise die Lieder dann teilweise auch andere Namen dann wieder gehabt haben oder so,
genau.
Aber es scheint so, als ob da jetzt eh dieses Album aufgegangen ist in die Nachfolgealben. Aber sagen wir so, ich bin ganz froh, dass der Titel wenigstens weg ist, weil der hat mich schon immer gestört und dann auch noch dieses Cover dazu, wo wirklich so Igel auch noch in dem ERV-Logo vorkommt, das ging gar nicht.
Irgendwie. Das war irgendwie merkwürdig, da hast du recht, wobei ich muss sagen, ich war damals sogar auch froh über Lümmels in Love, dass der nicht kam, ob ein Mori XL dann die bessere Wahl war. Okay, darüber können wir streiten. Inhaltlich waren die Platte aber sehr gut.
Ich habe bei Mori XL immer gesagt, dass das klingt wie ein Medikament, so Amorexil oder so. Also keine Ahnung, so Potenzmittel oder was weiß ich. Also, aber gut.
Der Klaus ist ja heuer auch angeblich wieder beim Watzmann mit dabei. Also wenn man auf dem Amboss
genau.
Der Seite raufschaut, ist er scheinbar wieder in der Rolle als Geilthalerin mit an Bord. Wäre auch eine schöne Geschichte, wenn das wieder käme. Ich habe es damals gesehen. Ich fand es ja recht, es ist ein Rustikal, ein Alpenrustikal.
Alpenrustikal sozusagen, genau. Also ich überlege immer, ob jetzt, wenn ich jetzt sage, dass der Klaus perfekt für die Rolle ist, ob das jetzt eigentlich eine Beleidigung ist oder nicht. Aber ich meine, er hat sich ja selber so ausgesucht. Also ich finde wirklich, er macht das sehr gut. Und insofern.
Er hat ja auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass ihm das auch richtig Spaß macht, mal in eine andere Rolle schlüpfen zu können und
schon
mal ein bisschen raus aus der IAV.
Genau.
Und einfach mal so ein bisschen durchdrehen. Also ich glaube, das macht er schon mal ganz gern.
Ja, genau. Dann sind wir ein bisschen wieder abgekommen von der Geschichte. Also wir haben jetzt gesagt, Unplugged-Album.
Neue CD.
Nicht Unplugged-Album, sondern Unplugged-Tour muss man natürlich
Unplugged-Tour,
sagen.
Unplugged-Tour,
genau.
Neue CD. Und was natürlich heuer schon ein Schlagwort war noch, Klaus Eberhardinger moderiert den Opernball.
Ja, genau, so ist
also
es.
Also momentan konnte man das nicht vorstellen.
Genau.
Also das war irgendwie auch schon ein bisschen, er hat ja bei der Tour auch so sich schon entschuldigt dafür, dass er auch bei der Koch schon mitgemacht hat. Also er wird sich wahrscheinlich bei der nächsten Tour auch dafür entschuldigen müssen, weil da hat der Thomas ja mal auch einen bitterbösen Text verfasst. War noch von Klaus in der Zeit, muss man sagen.
Ja genau, das war noch eigentlich vor der Zeit, aber ich zitiere mal, weil der so schön ist, den muss man sich einfach mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kulturheilkunde hat viele Facetten. Gegen geistige Blähungen gibt's Operetten. Das Opernballgeschwür wird nicht operiert, sondern einmal jährlich neu inszeniert. Also es ist wunderbar. Und der Klaus, also er hat wieder mal sozusagen irgendwas konterkariert, was irgendwie so in der Vergangenheit mal, worüber sich die ERV in der Vergangenheit lustig gemacht hat. Aber gut, mei. Wenn er es machen will oder wenn er das witzig macht, dann kann er das ja aus meiner Sicht ja gerne machen.
Ich habe da auch keine Probleme. Was ich gesehen habe, war auch ganz lustig. Ich denke, er hat auch großen Spaß dabei gehabt. Und man muss wirklich zu seiner Ehrenrettung sagen, er war bei Kaffee Passier erst ab der Hälfte dabei und den Song hat er auch nicht gesungen. Ich bin mir gar nicht einmal sicher, ob der live überhaupt vorkam, damals in dem Programm Kaffee Passier.
Oh, du stehst mir vor, ja. Weiß jetzt nicht,
ja. Gibt ja wenig Material, genauso wie über die erste Platte. Und jetzt kommen wir vielleicht einmal drauf, die erste Platte der ERV. Meinen ja viele vielleicht, ist die Café Passé, weil auf der CD, die neu rauskam damals, also quasi eine Neuveröffentlichung.
Ja, also man muss sagen, nicht meinen viele, sondern meint die Plattenfirma anscheinend. Also zumindest
oder so,
derjenige, der solche Booklets nur macht.
Oder so, also das weiß man nicht so genau, was das suggerieren sollte. Vielleicht haben die ja gesagt, wir wollen nicht das erste Teil auch noch veröffentlichen. Also behaupten wir jetzt einfach mal, Café Passé ist die erste. Auf jeden Fall war es, die erste Platte war Wilfried und die erste allgemeine Verunsicherung. Und steht auch auf der Platte so drauf.
Genau, da kommen wir jetzt vielleicht mal gleich mal bei dem Thema mal zu dem Thema kommen, wie heißt denn eigentlich die Platte? Weil das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, weil es da ja sehr unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Also es gibt ja sozusagen welche, die sagen, das heißt Verunsicherung, einfach nur Verunsicherung, weil eben das ursprüngliche Programm eben auch so hieß. Ich sage eigentlich immer erste allgemeine Verunsicherung, weil auf der Platte steht kein Name vom Album und deswegen hat sich es eigentlich so eingebürgert, dass man da sagt, ja, wenn kein Name draufsteht, dann heißt halt das Album so wie die Band. Und deswegen ist für mich das eigentlich immer, läuft das immer unter dem Namen erste allgemeine Verunsicherung.
Ich muss jetzt auch bei mir sagen, bei iTunes habe ich es eingelesen und ich habe eben dann den Titel in Klammern Uschi im Glück noch gegeben, weil auch so wurde die Platte immer wieder mal bezeichnet, weil die Platten ist ja auch nicht nur eine Platte, wie so herkömmlicher Künstler Platte macht, sondern auch schon mehr ein Theater auf Platte oder so ein Stück auf Platte.
Genau.
Also und Uschi im Glück hieß ja damals eigentlich die Show oder hat man sie genannt dann auch oft.
Weil das ja eigentlich ein Versehen war von einem Journalisten. Also ursprünglich sollte sie ja Verunsicherung heißen und irgendein Journalist hat offenbar das irgendwie da irgendwas falsch verstanden oder hat sozusagen sich selber irgendeinen Namen ausgesucht und hat das halt dann irgendwie Uschi im Glück genannt. Und dann war halt auch irgendwie dann das Problem, ja, sozusagen, ja, jetzt steht da überall in Uschi im Glück, dann nennen wir es halt auch so, weil die Leute natürlich dann das erwarten. Also das heißt, das hat sich sozusagen ein bisschen selber verselbstständigt und sich selber dann den Namen so ein bisschen gegeben.
Und Glück war ja für die ERV, denke ich, damals schon auch der Wilfried. Der war ja damals schon ein bisschen im Showbusiness drin, hat damals schon einige Platten veröffentlicht gehabt und hat auch so ein bisschen Wegbereiter gespielt für die Jungs. Die waren ja doch noch zum Teil dilettantisch und er hat denen so ein bisschen auch vielleicht den Weg geebnet. Er sagt es oft in Interviews, auf Rockarchiv, wenn man reinschaut, aus dem Steiermarker Rockarchiv. Und ganz interessant auch dem Matthias Brücher seine Internetseite, das erv-archiv.de.
Genau.
Muss also man auch dankenswerterweise, wir haben uns natürlich da ein bisschen eingelesen auch nochmal. Er weiß sehr viel über diese alte Zeit und hat da sehr viel gesammelt. Tolle Tourposter, muss man sagen.
Definitiv, ja.
Wirkliche Raritäten, Songschnipsel, Songtexte, die man wirklich noch nicht kannte, hat er zusammengetragen. Also für jeden, der sich interessiert für die frühen Jahre, ist eine Seite, wo man ein Pflichtprogramm für mich.
Genau. Also nochmal www.erv-archiv.de und leider kriegen wir von ihm kein Geld dafür, dass wir jetzt Werbung machen.
Vielleicht schickt er uns einmal eine Liste für seine gesammelten ERV-Werke. Auf die warten wir auch schon länger. Das wäre Matthias, wenn du das jetzt hörst. Wir werden uns tierisch drüber freuen. Aber wir wollen das natürlich nicht zu so einer Hin- und Herschieberei machen lassen, den Podcast. Der Name Verunsichert soll ja nicht immer das Programm sein. Erstes Album. Wie hast du das empfunden, Alex, für dich damals? Das erste Album, was du das erste Mal gehört hast?
Also bei mir war halt auch das die klassische Entwicklung. Ich habe davon von dem Album ewig lang überhaupt nichts gewusst. Also mir war das nicht bekannt, dass das gegeben hat. Mhm. Es ist eigentlich erst dann losgegangen, wie dann so die Zeit war, wo ich sozusagen die ERV mal wieder entdeckt habe. Also es war da so 98 um den Dreh rum, wo ich dann auch dann wieder so ein bisschen im Internet dann mich dann betätigt habe und gesehen habe, ah, da gibt es aber ganz wenig von der ERV, da mache ich mal eine eigene Homepage, da muss man mal was machen damit für. Und dann hat man sich dann auch da irgendwie so Gleichgesinnte gefunden dann im Internet und so weiter. Und da ist dann auch so ein bisschen die Dynamik entstanden, dass die Fans sich untereinander ausgetauscht haben. Und da habe ich dann eben das eben auch mitgekriegt, dass es eben dieses erste Album gibt. Genau, das war eigentlich die erste Berührung mit dem ganzen Album.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe damals dann das ERV-Buch irgendwo mal erstanden. Ich kam ein bisschen später ins Internet. Bei uns auf dem Land draußen war das alles ein bisschen langsamer. Mit Modem im Internet gehen, du weißt selber, das ist nicht unbedingt der Spaß gewesen früher. Und so bin ich also eher dann über so Zufall auf dieses ERV-Buch gekommen, wo ja dann diese Platte drin stand, wo ich dann
alles... Genau, muss man vielleicht kurz noch sagen, also das von dem, wenn wir von ERV-Buch sprechen, dann meinen wir...
Kann denn Schwachsinn Sünde sein?
Das heißt, kann denn Schwachsinn Sünde sein? Gibt es jetzt momentan nicht mehr sozusagen im Laden zu kaufen, aber es gibt es meistens über eBay noch. Und das war zum 10-jährigen Jubiläum oder genau. Sogenanntes 10-jähriges Jubiläum, da gibt es ja auch Streitigkeiten, wann es losgegangen ist, aber das war so 88 genau. Ungefähr. Da ist es rausgekommen und da war eben so die ganze Geschichte von der ERV drin bis zu dem Zeitpunkt und die Bandmitglieder wurden vorgestellt.
Da muss ich auch kurz eine Anekdote sagen zu dem Buch. Inhaltlich finde ich es wirklich lohnenswert, das anzuschaffen. Tolle Fotos dabei, wirklich Informationen, wo man nicht wusste lang. Nur bei mir ist das Buch extrem zerfallen.
Ja, nicht nur bei dir, ja.
Und bei meiner Freundin war es genauso, weil wir haben jetzt eins in Glaslichtfolien, das ist meins, um es zu retten. Und ihr ist auch schon im Buch noch, aber auch, also irgendwie die Qualität des Drucks war miserabel. Aber der Inhalt hat gepasst, das ist ja schon mal, vielleicht war das ja irgendwie wieder auch ein Experiment. Ja. Würde teilweise zur chaotischen ERV schon passen.
Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass da jemand sagt, aber macht bitte die Bindung ganz locker, dass die wirklich extra auseinanderfällt. Also, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Also vielleicht eher ein Verunsicherungsversehen.
Ja.
Ja, die erste Platte, die ist im September 78 aufgenommen worden. Und damals für läppische 2000 Mark steht in dem Buch drin. Also das ist ja wirklich ein Preis. 1000 Euro heute, wobei man das ja nicht mehr so vergleichen kann, ja, weil da war die Mark oder beziehungsweise wahrscheinlich auch der Schilling noch ein bisschen mehr wert wie heute. Aber es war auf jeden Fall interessant, dass die das innerhalb von 3 Tagen aufgenommen haben. Also heute hat man ja für eine Studioproduktion meistens also schon mehrere Wochen Zeit. Und die haben also.
Ja, teilweise.
Also die Beatles haben sie auch schnell gemacht früher.
Ja, ich meine, das kostet natürlich Geld. Also jeder Tag im Studio kostet natürlich was. Und desto schneller man das irgendwie hinkriegt, desto günstiger ist dann natürlich. Okay. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich so günstig hinbekommen, weil sie eben ja, nicht so viel Geld gehabt haben und haben halt das dann irgendwie schnell hingekloppelt sozusagen. Also, und übrigens auch entstanden in diesem Magic Sound Studio vom Boris Bukowski.
Ah, interessant. Für den hat der Thomas später ja noch einige Lieder
geschrieben. Genau, für den hat er dann später nur Lieder geschrieben, genau. Gibt es auch übrigens im Internet, werde ich dann auch noch verlinken, gibt es auch ein schönes Foto von dem Studio von damals. Man weiß allerdings nicht, ob das jetzt das wirklich die Version ist von damals, als das aufgenommen worden ist. Das könnte auch ein bisschen später gewesen sein.
Ja, jedenfalls war das die erste Platte und da gibt es ja auch unterschiedliche Gerüchte, aber im Buch steht jetzt, glaube ich, um die 1700 Mal soll es das Teil geben. Man kann jetzt einen Aufruf starten, dass jeder, der dieses Ding hat oder mehrfach hat, sich mal meldet beim Alex. Also
genau.
Wäre vielleicht schon interessant,
info@verunsicherung.de, genau.
Genau, also ich denke, das wäre wirklich interessant, einmal nachzuverfolgen, in welchem Haushalt liegt denn diese Platte, weil die ist wirklich was wert. Also ich glaube nicht nur für Fans, eine Platte, die so selten ist, sie hat ja ganz was Besonderes. Sie hat dieses wunderbare Rock-Comics-Booklet, das merkwürdigerweise aber nicht bei allen Platten immer dabei ist.
Ja, also, genau.
Komisch und teilweise aber auch einzeln verkauft wird, wieder bei eBay und sowas.
Genau, das ist das Paradoxe. Also zum einen ist manchmal nicht dabei bei der Platte, zum anderen kann man es manchmal einzeln kaufen. Also ich weiß nicht, was dann da manchmal Leute gemacht haben, ob die dann die Platte weggeschmissen haben und gesagt haben, Musik ist Schrott, aber das Booklet ist toll. Oder ich weiß nicht, woher das kommt. Oder sie haben damals das dann versehentlich getrennt ausgeliefert oder was weiß ich.
Also, oder es gab mehrere Drucke unter Umständen von dem Rockcomics und die wurden ausgelegt bei der Tour unter Umständen als Tourprogramm.
Ja.
Also das ist irgendwie ein bisschen rätselhaft, aber die ganze erste Platte ist rätselhaft. Und ja, bei mir hat es lange gedauert, bis ich mir das gegönnt habe zu kaufen, muss ich sagen. Aber da glaube ich, kommen wir später noch ein bisschen drauf. Platte 78, 79 gab es noch diese Weihnachtssingle. Die kann man auch noch ein bisschen dazuordnen, weil es gab ja diese Lametta Scheinwelt-Show.
Genau. Das ist halt so ein bisschen modifizierte Version von dem Programm Verunsicherung war. Extra halt für Weihnachten so zugeschnitten. Also offenbar sind sie tatsächlich aufgetreten, wirklich an Weihnachten. Also gibt es irgendwie Termine, 24.12., 25.12.
Genau. Teilweise mit Stromausfall.
Teilweise mit Stromausfall, genau.
Was dann natürlich bei der ERV immer ungünstig ist, weil man da eigentlich schon Licht auf jeden Fall braucht bei den Instrumenten, die gespielt haben. Und die Single, die hat ja damals der Steinbecker schon besungen, jetzt ein Sänger der STS, wie man ja kennt. Ihr Kindlein Comet, genau, hat er gesungen. Und Stille Nacht war auch relativ einmalig auf einer Platte, außer bei Café Passio ist Ober. Der leider schon lang verstorbene Walter Hammerl.
Genau, über den man ja relativ wenig weiß insgesamt. Also es gibt so ein paar so Aussagen von damaligen Bandkollegen, aber insgesamt weiß man überhaupt nicht viel über den. Also
da müssen wir fast das Rockarchiv auch noch mehr erwähnen, wo es ein paar wirklich sehr interessante Interviews gibt, also zu seinem Ableben, muss man sagen.
Ja, genau, also ganz drastische Schilderungen, quasi wie es dann ihn gefunden haben, da irgendwie so im Wald. Und
also er hat sich erhängt, muss man sagen, im Wald. Ja, und
genau, das muss auch anscheinend extrem einschneidendes Erlebnis gewesen sein, weil die haben dann im Prinzip dann, eigentlich die Band hat im Prinzip dann alles abgebrochen, ist dann ganz umgezogen.
Genau.
Die waren ja auf so einem Bauernhof im Prinzip.
So, okay, Kommune war das damals.
Kommune, ja, genau. Das muss ein extremes Erlebnis gewesen sein. Also der Thomas Spitzer hat das, glaube ich, auch viel später noch immer wieder mal erwähnt, dass es eben damals so ein schlimmes Erlebnis war und dass das ihn im Prinzip bis heute noch beschäftigt.
Ja, es wäre auch wirklich einmal interessant, von Thomas Spitzer so eine Biografie zu lesen, einfach ein bisschen tiefgehender über diese Zeit, weil ich gerade die Urzelle der ERV, es hat sich ja dann so schlagartig entwickelt, das ist dann jedem bekannt irgendwo. Aber gerade diese Anfangsphase, da weiß man halt doch relativ wenig drüber.
Ist auch die Frage, ob die selber noch viel wissen davon.
Aber das ist die andere Frage.
Was man da so hört, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll mäßig.
Gut, es gab auf jeden Fall nette Songs, die da noch gemacht worden sind auf diese Weihnachtsshow, um das nochmal drauf zurückzukommen. Roll Over to Bethlehem, leise rieselt der Schmäh, die Englein singen, die Kassen klingeln. Und muss man auch wieder sagen, danke Matthias an der Seite, dürfen wir sogar den Songtext von There's No Business Like Christmas lesen. Der geht ja zurück auf einen sehr alten Song. Der ist ein No Business Like Show Business.
Genau.
Hat der Frank Sinatra mal gesungen, ist aber noch älter, das Teil. Also.
Ja, es ist von Irving Berlin und ist eigentlich, ja, glaube ich, irgendwo aus einem
Musical. Es ist aus dem Musical, genau. Und 86 haben sie bei diesem Anti-Atomkraft-Konzert diesen Song nochmal aufgeführt. Ich muss sagen, das wäre schon mal interessant, so den Song mal zu hören. Also, ich habe den noch nie gehört, kenne das nicht. Der Text ist nett, also lustig, kann man wie gesagt nachlesen bei Matthias. War mit sich eine sehr wilde Zeit, gerade um diese Platte rum. Aber ihr hört es wahrscheinlich auch, wenn wir über die Platte reden, reden wir immer so ein bisschen über eine Show, über eine Theatervarieté. Und so klingt die Platte auch, finde ich. Also, das ist so diese,
und
dieser Stil.
Genau, also was ich ein bisschen schade an der Platte finde, ist, wenn man jetzt da nicht weiteres Hintergrundwissen hat oder die Show wirklich live gesehen hat, dann finde ich, ist es manchmal schwer, dass ich diesen großen roten Faden ein bisschen zu entdecken. Und oft sind ja gewisse Sachen einfach aufgrund der visuellen Darbietung auch noch besonders interessant geworden. Und wenn dann nur da sozusagen nur Text und Musik da ist, dann ist da halt, dann fehlt da halt eigentlich noch was von diesem Gesamtkunstwerk.
Das stimmt.
Und das heißt, gut, wir kennen ja jetzt so also, die Hintergrundinformation, die man halt jetzt so haben kann momentan.
Genau.
Wir können uns das jetzt ein bisschen besser einordnen, aber jemand, der jetzt da wirklich nur einfach den Song selber hört, der hat manchmal vielleicht ein bisschen Probleme. Also es gibt Songs, die stehen für sich allein auf dem Album, aber es gibt auch welche, die eigentlich nur im Gesamtkontext mit der ganzen Geschichte eigentlich zusammenpassen.
Ja, also wo man es ein bisschen noch reinholen kann, ist bei diesem Charlies Reise. Das war ja der erste TV-Auftritt der ERV. Ich denke, es war kein TV-Auftritt in dem Sinn. Es war eine gefilmte Teil der Show. Ob es jetzt so abgelaufen ist, weiß man ja nicht, weil da gibt es jetzt keine offiziellen Mitschnitte, zumindest nicht vom ersten Programm. Trotz vieler Anfragen, die da schon gestellt worden sind an viele Orte, ob da irgendwelches Material existiert. Charlies Reise hieß das Ganze, kam im Rahmen von so einer Jugendsendung im ORF.
Ja, genau.
Und da geht es eigentlich rein theoretisch um diesen Charlie, der vom Nino Holm da dargestellt wird und dann irgendwo in einem Gewinnspiel 5 Tage Amerika gewinnt und sieht sich dann diese Glitzerwelt an und diese Konsumwelt.
Genau.
Und die wird halt vorgeführt, jetzt in dem Film zumindest, dass das in Amerika spielt, wobei ich habe jetzt die Platte selber nicht so extrem Amerika-lastig empfunden. Also für mich hat das eigentlich allgemeine Gültigkeit, worum es da geht.
Ja, muss man vielleicht auch so ein bisschen so vielleicht in den Kontext jetzt, wo die ERV sich damals ja auch so ein bisschen getummelt hat, dazu erzählen. Und zwar ist es im Prinzip ja, kommt die ERV ja so ein bisschen aus diesem alternativen Musikbereich, kann auch sagen linksalternativen Bereich, wenn man will. Und die ganze Show und auch die Thematiken, die da in der Platte vorkommen, die sind halt so ganz klassisch von damals aus dieser Szene, also Konsumkritik und auch so Sachen wie dann später auch in den verschiedenen Liedern da vorkommt mit Kosmetik, wo dann Kosmetik irgendwie thematisiert wird, so als ja, so wahnsinnige Oberflächlichkeit, was halt so eben gewisse Gruppierungen damals eben als sozusagen den Inbegriff von Oberflächlichkeit gesehen haben und den Gegenteil von Naturbewusstsein und ist es eigentlich, da wurde so ein bisschen die Kosmetik quasi so als, so Panzer gesehen, der jetzt da über, der irgendwas verdecken soll.
Der eigentlich übertüncht die Gesellschaft, die teilweise sehr oberflächlich ist, auch so habe ich das ein bisschen empfunden, auch so ein bisschen ein Abgesang auf diese Oberflächlichkeit. Mhm. Und eine Kritik einfach an dieser Konsumverhalten von den Menschen, das, wo sie überstülpt, im Grunde allen anderen Dingen drüber stülpt und eigentlich den wahren Kern des Menschen nicht mehr sieht.
Ja, genau.
Ich glaube, diese Konsumfreiheitsstatue, die da gebaut worden ist, die da auf der Bühne auch stand dann, die zwar jetzt in den Texten selber so nicht vorkommt, aber wurde eigentlich aus Müll oder aus Abfall wurde die gebaut. Mhm. Und der Atombusen kommt vor, also ja, Atombusen muss man erklären, die Frau vom, spätere Frau von Wilfried, die Marina Scholz, Tatik heißt sie jetzt, Tatik für sie früher halt nur, die hat diesen Atombusen getragen, war also ein riesen Kunststoffbusen, der umgehängt wurde und sollte wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, ich denke auch, dass damals dieser oberweiten Fetischismus schon bestanden ist und auch vielleicht so diese Völlerei der Gesellschaft ein bisschen darstellen. So habe ich es interpretiert für mich.
Ja, gut. Sagen wir so, es ist also das andere große Thema bei der ganzen Platte oder der Show ist natürlich auch einfach...
die Geschlechter irgendwo, gell?
Ja, und vor allem die extremen Klischees. Also das ist halt auch das, wo man jetzt sozusagen ein bisschen schwanken kann zwischen, ist es jetzt sozusagen absichtlich wahnsinnig klischeebehaftet alles oder ist es eine Kritik an der Klischeebehaftetheit? Auch schönes Wort. Klischeehaftigkeit, so heißt es. Ja, genau. Genau, da bin ich mir auch selber noch gar nicht so sicher, aber es fällt halt schon extrem auf, dass halt da wirklich alle Klischees, die es halt irgendwie gibt, also gerade jetzt mit im zwischenmenschlichen
Mann
Bereich,
und Frau, sagen wir mal, Mann der und Frau, Macho,
genau, es kommt der Macho vor, es kommt eben diese große Sexfigur sozusagen.
Es kommt der Disco-Gänger vor, dieser Aufreißer-Typ.
Genau, und es also alles Mögliche. Und es gibt da auch...
es gibt diesen Autofetischisten.
Und es gibt da auch also ein ganz interessantes Interview. Es gibt wenig Interviews von damals, aber es gibt da eins, das ist in dem Magazin Sounds. Das ist, glaube ich, gibt es jetzt heute in der Form nimmer. Das ist, müsste jetzt eigentlich, glaube ich, der Musikexpress sein, aber bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Da gibt es ein Interview mit den damaligen ERV-Leuten und da sagt eben auch der Thomas Spitzer, dass das aus seiner Sicht schon ein bisschen Absicht war, so diese Klischeehaftigkeit. Und er sagt auch, wir haben halt absichtlich die Klischees auch gebrochen. Also das heißt zum Beispiel, strippt auf der Bühne ein Mann und nicht eine Frau.
Stimmt, genau. War ja der Günther Schönberger lange Zeit. Der übrigens auch in diesem Charlies Video ganz interessant auch mit diesem Atombusen mal rumläuft. Mhm. Mit Bart dann und mit grüner Mütze. Also es ist durchaus wahrscheinlich, ich habe ja irgendwo in einem Interview gelesen, dass teilweise nur 20 Leute da zugeschaut haben. Natürlich war das am Anfang ein Insider-Produkt, diese Verunsicherung.
Ja. Mhm.
Die war ja auch in Deutschland zuerst sehr erfolgreich und später erst in Österreich.
Genau, also die war ja so im Hamburger Raum, war es im Prinzip schon durchaus etabliert, so in der Clubszene. Und in Österreich hat man die dann teilweise noch gar nicht gekannt. Also und auch in Süddeutschland, also es gibt da so ein, zwei Termine, wo es dann einmal in München waren, aber letztendlich waren sie am Anfang wirklich so in dem Raum Hamburg ganz groß und
genau.
Dann hat sich das erst dann später sozusagen ins andere Extrem dann gewandelt.
Ja, gehen wir mal ein bisschen in die Inhalte vom Album oder willst du noch?
Ja, vielleicht einen Punkt noch zu dem Thema, weiß jetzt nicht, was du da dazu sagst. Es gibt ja immer so diese Aussage, die ERV war damals Anfang, in den Anfängen ja viel politischer als heute. Und gerade dieses erste Album wird ja immer so als sehr politisches Album gesehen. Aber ich finde es ehrlich gesagt, wenn man jetzt sich das genau nochmal anschaut, die ganzen Texte und die Musik und so, ist es eigentlich gar nicht so extrem politisch.
Also bin ich jetzt bei dir eigentlich, muss ich sagen. Politisch wurden sie bei Café Passé.
Genau.
Das ist ganz, ganz klar ein politisches Statement. Die erste Platte nimmt mehr diesen Konsum. Und einfach diese Menschen, da geht es mehr um Menschen wie um Politik. Natürlich eckt man den einen oder anderen Punkt an.
Ja,
ich finde sie eher gesellschaftskritisch,
genau,
aber nicht,
gesellschaftskritisch,
aber nicht politisch, die Platten.
Ja, genau.
Und das war schon so eine Überspitzung auch auf der Bühne, immer mit diesen extremen Figuren, die da dargestellt werden. Da kommen wir in die Inhalte, dann in die Texte dann auch noch ein bisschen drauf oder in die Songs, wenn wir reingehen. Aber für mich war das jetzt auch nicht das politischste Album der ERV.
Also bin ich ganz genau derselben Meinung. Es ist, ich finde es auch so, es gibt auch die Aussage von Thomas Spitzer dann auch in diesem Interview, wo er sagt, er hat versucht, zwar schon natürlich Inhalte rüberzubringen, aber es war ihm halt das Anliegen, die halt auf eine Art und Weise rüberzubringen, dass halt die Leute, die, halt, die er adressieren will, also sozusagen aus damaliger Sicht sozusagen die Arbeiterschaft, also was jetzt, das sind jetzt natürlich so Begriffe, die jetzt heute jetzt in der Form nicht mehr so vielleicht verwendet werden oder andere Bedeutung haben, aber halt so diese Schicht, die wollte er eigentlich ansprechen und er hat ja gesagt, ja, sowas wie Biermann oder so oder Wader, das ist halt, das ist natürlich sehr gut und inhaltlich gut, aber da wissen die halt nicht, die jetzt adressieren will, was er jetzt eigentlich meint. Und so jemand wie Biermann, der spricht halt zu im Prinzip Gleichgesinnten, das ist halt sozusagen so in der homogenen Gruppe, jeder bestätigt sich und mit sowas, mit so einem Zugang schafft er halt eben dann ein anderes Publikum. Und das ist ja bis heute eigentlich immer das, was die ERV dann vorgeworfen wird, dass sie halt oft viel zu plakativ, zu manchmal zu simpel gestrickt auch Botschaften rüberbringen. Aber das ist halt einfach auch ein bisschen anscheinend sein Ziel.
Ich glaube, das wollte er immer, genau. Er hat ja immer gesagt, er möchte diesen Rock-Comics auf der Bühne irgendwie auch haben, diesen schrägen Gegensatz zu dem, dass er natürlich Statements abgibt, aber dass er gleichzeitig schon wieder in die Tonne tritt. Also irgendwo ist es immer so ein Widerspruch in sich,
ja,
genau. Der es aber für mich ja genauso interessant macht, weil er spricht damit Sachen an und kann sie trotzdem oft noch darüber lustig machen.
Ja,
und das, genau. Und das macht wahrscheinlich gerade den Witz bei der ERV aus, dass sie sich selber nicht so ernst nehmen wie manche anderen Poet, sage ich mal jetzt, oder Liedermacher, da wo man immer das Gefühl hat, der lebt jetzt vollkommen nach seinen Regeln und es ist vollkommen gut, was er macht. Und bei denen hat man auch Fehler festgestellt. Und
ja, natürlich. Ja.
Also auch die haben Fehler gemacht und beim Thomas Spitzer weiß man eben, der macht Fehler, aber er gibt es auch offen zu im Grunde dann, damit, dass er sich einmal widerspricht.
Ja.
Und genau. Das stört mich nicht.
Also da ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, finde ich, ist dann das zweite Album. Also da kommen wir zwar beim nächsten Mal noch dazu, aber nur ganz kurz.
Da brauchen wir für dich ja wahrscheinlich eine Sondersendung.
Ja.
Und ich bin ja auch großer Fan, aber du bist ja...
Riesenfan bin ich ja.
Riesenfan. Davon,
ja. Stimmt. Genau. Und zwar bei Café, also es geht um Café Passé, das Nachfolgeralbum. Und ich finde, das unterstreicht genau das, was du jetzt gesagt hast. Nämlich Café Passé ist ja eigentlich sozusagen... auch nicht direkt die politische Aussage, sondern da ist eigentlich das also eine Stilkritik für die Szene. Also es ist ja im Prinzip eigentlich schon fast eine Parodie auf das, was sie in der ersten Show gemacht haben, weil am Anfang waren sie wirklich so in dieser Szene drin mit dem ersten Album und mit der ersten Show. Bei Café Passé war das ja dann schon wieder sozusagen eigentlich die Ironisierung von dem Ganzen. Also
ja.
Das ist immer so ein Muster beim Thomas Spitzer. Er stürzt sich voller Kraft und voller Wut teilweise auch und Begeisterung auf ein Thema und will das jetzt unbedingt rüberbringen. Und irgendwann, wenn er das dann fertig hat, dann kommt sozusagen so der Kater und dann merkt er plötzlich, er schaut sich das nochmal an und dann sagt er sich, ja das ist viel zu direkt oder viel zu plakativ und es gibt ja auch noch andere Seiten und so. Und dann schwenkt er immer um auf so ein bisschen Ironisierung von dem Ganzen. Und das ist eigentlich, finde ich, Café Passé genau in die Richtung, nämlich sozusagen, ich unterstütze zwar weiterhin diese Aussagen und diese Szene, aber eigentlich schaut doch mal genauer hin, wie macht ihr das eigentlich und seid ihr jetzt unbedingt wirklich also viel besser oder so.
Genau.
Und das ist schon so ein Muster, das eigentlich in der ganzen ERV-Geschichte eigentlich vorkommt.
Das stimmt, ja, eigentlich bis zum heutigen Tage. Jetzt ist mir noch was eingefallen, das wollte ich noch, bevor wir in die Liederei gehen, sagen. Es ist auch ganz witzig, dass ja ewig lang sich dieses Gerücht dieser Show Rosi gehalten hat. Ja, ich muss das jetzt leider sagen. Es gibt ja diese, ich denke mal, es gibt verschiedene Themen, warum sowas entstehen kann. Show Rosi, ähnlicher Zeitspanne ist ja die Spider-Murphy-Gänge auch entstanden. Die gibt es ja auch Anfang der 70er haben die das erste Album, Ende der 70er haben die das erste Album gemacht, Rock'n'Roll, damals nur Englisch singend. Und die haben ja die Rosi den Song drüber gemacht. Uschi war ja die Hauptprotagonistin in der Verunsicherungsplatte. Und dann gab es später noch das Theaterstück Susi, das der Thomas gemeinsam mit dem Steinberger gemacht hat. Und ich denke, da ist irgendjemand einmal ein Fehler unterlaufen. Also Vielleicht gab es die Scharoschi, aber nie die Scharosi auf jeden Fall. Und der Thomas wurde dazu ja auch nochmal gefragt.
Ja, ja, vom Fanclub dann auch. Er hat gesagt, er weiß nichts davon.
Also, wie im Neu.
Genau.
aber vielleicht, also ich habe mir das immer so hergeleitet, dass das vielleicht damit zu tun hat.
Ja.
Dass vielleicht.
Ja, wer weiß, ja.
Also, man das irgendwie vermischt hat. Es gibt sie nicht.
Genau, es gibt sie nicht, genau. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich bin ich da schuld irgendwie an dieser ganzen Geschichte.
Jetzt kommt sie auch.
Ja. Weil,
für das haben wir den Podcast, ja.
Genau,
Farbe wir kennen.
Farbe wir kennen, ja. Oh je. Genau, weil ich habe ja das im Prinzip, das war ja so, dass das in dieser
SRA.at.
SRA.at, in diesem großen Musikarchiv, das man wirklich auch empfehlen kann, wo ganze österreichische Musik vorkommt, da war tatsächlich ein Eintrag drin mit dieser Show Rosi. Und ich habe das gesehen und ich wusste nichts davon. Ich meine, ich habe ja damals noch nicht so viel breites Wissen über die ERV gehabt. Ich bin halt davon ausgegangen, dass das tatsächlich gibt und habe das halt auf die Homepage dann geschrieben und habe halt dann immer wieder mal so Nachfragen gekriegt von Leuten, die halt da sich viel besser auskennen als ich. Und die haben halt gesagt, ja, das gibt's nicht. Also das ist nur ein Mythos oder so. Aber es hat sich irgendwie dann trotzdem so verselbstständigt. Und
ja, und manche haben natürlich das übernommen dann, diese Tracklist. Und so war die Show Rosi auch über Google zu finden.
Ja, genau. Ja. Also ja,
und ich glaube, da räumen wir gleich noch mit dem Gerücht auf, Olaf Confetti ist nicht Thomas Spitzer.
Genau, richtig, ja, genau. Und zwar, das kann ich definitiv sagen, also bei Show Rosi ist es so, da habe ich jetzt nochmal nachrecherchiert, ich habe bei dem SAA-Archiv auch nochmal nachgefragt extra, es hat jemand nochmal dann extra für mich recherchiert und hat überprüft, ob er noch Einträge dazu hat und er hat nichts mehr gefunden und man konnte zwar nicht mit letzter Sicherheit sagen, wie das entstanden ist, aber es gibt es auf jeden Fall nicht. Also es war anscheinend damals irgendein Versehen. Vielleicht ist es auf die Art und Weise entstanden, wie du das jetzt beschrieben hast. Vielleicht auch anders, weiß man jetzt nicht.
Weiß man, das war von mir reine Vermutung.
Genau.
Ich hätte es mal so zusammenreimen können, weil die Namen,
ja.
Das ist natürlich ähnlich.
Oh, da müssen wir immer vorsichtig sein mit so Spekulationen. Da heißt es wieder dann so, diese Typen da im Internet, die da immer sich da sowas zusammenspekulieren
ja,
und
ja.
Dann jede Weisheit als oder jede Spekulation als große Weisheit preisgeben.
Wir machen es ja nicht. Also genau. Als Fan ist man halt manchmal dann auch bestrebt, die Wahrheit rauszufinden.
Ja.
Stößt damit oft unweigerlich auf eine zweite Unwahrheit.
Ja.
Und dann wird es schwierig irgendwann.
Genau. Okay, und was ich noch sagen wollte zum also zu Olaf Confetti, da gibt es also eine definitive Aussage, dass der Thomas Spitzer nichts damit zu tun hat. Ich habe nämlich tatsächlich den Olaf Confetti, der hinter dieser Figur steht, angeschrieben, ist ein Jazzmusiker, der war ein bisschen, also war nicht so begeistert von meiner Anfrage und hat halt dann zurückgeschrieben, er weiß da nichts davon und er müsste eigentlich wissen, weil ich bin derjenige und so. Also das heißt, da ist es definitiv, da gibt es keine Verbindung.
Gelati okay, oder wie das Ding hieß?
Ja, genau.
Also nicht aber, Thomas Spitzer, schaut auf dem Cover wirklich ein bisschen so aus, muss man sagen.
Ja, aber auch der Gaddafi soll angeblich so ausschauen wie der Thomas Spitzer.
Also das weisen wir jetzt ganz streng von uns.
Genau, also es ist. Kommt nicht von uns. Ein gewisses Bandmitglied soll diese Äußerung getätigt haben.
Auf Facebook. Damit Facebook hier auch noch genannt sei.
Ja,
ist
genau.
Übrigens kein Sponsor dieses Podcasts, noch nicht.
Na, noch nicht, ja genau. Also.
Ja, wenn man die Platte einlegt. Einige kennen sie ja vielleicht die Platte auf CD.
Genau,
weil es gab ja mal für ganz, ganz kurz vom Management der ERV nur für die Fans, also eine ganz limitierte Aktion.
Genau, so ist es. Also so habe ich auch im Prinzip diese Platte dann gekriegt. Erstmal auf CD und das war wirklich ganz simpel, quasi selbstgebrannte CD mit einem kopierten Cover, also ganz simpel gehalten. Das konnte man auf ERV.at oder damals war es ja, glaube ich, noch ERVCC, also Coconut Island, interessanterweise.
Ah, Coconut Island, stimmt.
Ja, konnte man auf jeden Fall bestellen und das dürfte jetzt so um die so 99 oder 2000 oder sowas in der Richtung gewesen sein. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das war. Genau, und da sind wahrscheinlich auch viele überhaupt dann erstmal so richtig an das Album gekommen. Hat es auch dann in diesem Zusammenhang auch die Single Ihr Kindlein Comet gegeben, die habe ich dann auch mitgekriegt. Die war dann schon mit Farbkopie, also es war zwar auch kopiert, aber es war immerhin Farbkopie, während das erste Album nur schwarz-weiß war. Das war eigentlich eine ganz nette Geschichte, wäre jetzt schön, wenn es sowas eigentlich wiedergeben würde, aber da scheinen offenbar die rechtlichen Hintergründe nicht so ganz eindeutig zu sein und deswegen scheut man sich da jetzt davor anscheinend.
Genau. Life is a Dog Boogie. Mit dem geht ja die Platte los. Mhm. Ich muss sagen, was bleibt mir am Song hängen? Mir bleibt hängen, der Hund war ein tolles Maskottchen der ERV. Und eigentlich schade, dass der nicht mehr vorkam. Ich finde dieses Plattencover, es ist so schlicht, irgendwie trotzdem toll. Also dieser Grafiker Thomas Spitzer hat sich da was dabei gedacht. Es ist ein Eyecatcher eigentlich im Grunde nur. Und dieser Hund, der hat, also ich fand den irgendwo eine originelle Idee. Mhm. Es gab ja dann Mickey Mouse noch und Dagobert Duck. Ja. Also diese Walt Disney Schiene hat er scheinbar so ein bisschen auch veräppelt in diesem Thema dann auf der Bühne. Aber insgesamt fand ich das eine tolle Geschichte.
Ja, da gäbe es ja heute wahrscheinlich Riesenärger, weil wenn man da irgendwelche so Trademarks wie jetzt Mickey Mouse auf irgendeine Art und Weise nur verwendet, dann gibt es da immer sofort diesen Ärger. Gut, damals war das vielleicht noch nicht so schlimm in der Richtung. Aber es stimmt, also das Maskottchen selber, finde ich, das hat was. Also, und hätten es vielleicht da durchaus mal länger noch verfolgen können. Also,
genau, nachdem der Nepomuk jetzt tot ist.
Nepomuk ist jetzt leider
der
tot.
Der Hund lebt vielleicht noch. Thomas, wenn du das hörst, wäre wirklich schön für so ein Revival von dem Goofy.
Mhm. Ja, Goofy darf er ja nicht sein. Also
Goofy ist, nicht, also aber halt
nein,
von diesem.
Also, es ist garantiert, also muss man sagen, es ist garantiert kein Goofy, also hundertprozentig kein Goofy.
So was Ähnliches.
So, es gibt Leute, man muss vorsichtig sein, also es gibt Leute, die könnten meinen, dass dieser Hund so ähnlich ausschaut wie Goofy.
So könnte man es vielleicht sagen, genau. So. Aber er ist natürlich, schaut nicht so aus.
So, jetzt haben wir es wirklich, jetzt haben wir es wunderbar hingekriegt, ja.
Ja, musikalisch muss ich sagen, allgemein, das Album klingt ein bisschen so nach Jimi Hendrix und so überhaupt dieser Musik Anfang der 70er. Also es klingt, übrigens habe ich das neulich einmal über die Freundin einem Engländer vorgespielt,
okay.
Ein paar Nummern, und der hat auch gemeint, also das wäre so dieser Sound der 70er.
Mhm.
Gut, textlich hat er natürlich nicht verstanden, weil er kein Deutsch kann, aber ja. Fand er musikalisch, hat er sich in diese Richtung eingeordnet.
Mhm. Ja, es ist also auf jeden Fall auch musikalisch relativ breit, also es ist ein bisschen Boogie.
Es kommen Jazz-Elemente
vor. Jazz-Elemente kommen ein bisschen vor, also es ist schon, und es ist halt auch, es ist tatsächlich...
es ist auch nicht Musik in diesem Sinne.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen kleine Oper, also von der Anlage her. Also es ist schon Rock-Comic, so wie es, also Rock-Theater, so ist es auch schon wirklich angelegt. Also es ist viele, viele Lieder auf der Platte, finde ich, erinnern schon echt an so eine Rock-Operette, mehr oder weniger.
Genau.
Also es ist halt, ja, es ist alles auf jeden Fall handlungsgetrieben, so muss man sagen. Also es sind keine Songs meistens, die jetzt allein für sich so richtig stehen können, sondern es ist immer so ein bisschen erzählen, weiterbringen von der Handlung.
Genau.
Und das macht natürlich dann jetzt an dem Fall schon das Besondere auch an der Platte.
Das stimmt, ja. Sonst ist mir eigentlich zu dem ersten Song nicht viel eingefallen, muss ich sagen. Der ist jetzt relativ kurz.
Ja, ich sage halt immer, das Album beginnt mit einem Karlauer. Also, also gut, Life is a Dog Boogie, das Leben ist ein Hundeleben. Ja, gut, ist ganz, ganz netter Gag, aber... verliert sich dann im Laufe der Zeit, finde ich auch ein bisschen. Aber
ja, das stimmt. Also da hätte für mich jetzt das Hereinspaziert als erste Nummer besser gepasst.
Ja.
Weil das ist eigentlich jetzt das, was mir gefällt, die Nummer auch. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Konferenzier, der vorne steht und wie so in einem Varieté die Leute einlädt, kommt doch mit in diese Glitzerwelt, kommt rein, kauft ein, lasst euch mitziehen.
Freut euch der Freiheit der Konsumation.
Genau, also das und auch so kommt es ja in diesem Live, wo man ein bisschen die Ausschnitte kennt, rüber.
Mhm.
Wilfried da, als Sänger auch sehr stark, finde ich, da in dieser Nummer. Gibt sie da als dieser Ansager und dieser, ich sag mal so fast zu so dieser Mitreißer, der uns alles verkaufen will.
Genau.
Hauptsache, er hat danach dann die Taschen voll.
Mhm.
Und musikalisch ist die Nummer auch irgendwie ganz also locker flockig.
Ja, also ist eigentlich fast das Lied auf der Platte, das ich am häufigsten bisher gehört habe wahrscheinlich. Also mir gefällt es auch sehr gut. Und auch vom Text her, also wie gesagt, also so solche Sachen wie Freut euch der Freiheit, der Konsumation und so Späße, finde ich einfach toll.
Ja, das stimmt. Also textlich hat er da wirklich Gutes geleistet, der Thomas, bei der Nummer. Aber auch recht kurze Stück. Dann Horrortraum einer jungen Dame. Ich finde doch zu dem Text, ehrlich gesagt, den Comic sehr gelungen. Überhaupt muss man das Album schon immer ein bisschen auch mit dem Aspekt sehen, dass man den Comic sich daneben legt. Mhm. Weil der Comic ist großartig gezeichnet. Der ist, der Thomas Spitzer, der hat jetzt wirklich tolle Booklets gemacht, aber dieser Comic, den finde ich halt schon großartig irgendwie, weil er ja zu jedem Lied einen eigenen Comic gemacht hat. Und da sieht man natürlich nochmal in Bildern im Grunde, und das hat er ja immer gesagt früher, der Text muss in einer Sprechblase Platz haben. Mhm. Da sieht man eigentlich auch, wie er denkt ein bisschen und wie, wie er schreibt. Mhm. Und bei Horrorträumen einer jungen Dame, für die Hörer, die ja die Platte nicht kennen vielleicht, da geht es eigentlich um die Uschi, die dann von einem dahergelaufenen Typen, sage ich mal, der will was von ihr.
Der Prinz von Zinseszins.
Der Prinz von Zinseszins, genau. Stellt aber dann fest, dass sie Mundgeruch und Achselschweiß und Pickel hat und ist dann nicht so besonders erbaut über die Dame, worauf er letztlich er verschwindet und sie ist ihren Traumblinzen wieder, hat es wieder verloren, ist wieder losgeworden.
Genau, an der Stelle können wir vielleicht einmal noch kurz so ein bisschen die Handlung nur erzählen, um was jetzt überhaupt geht. Also in diesem Lied jetzt Horrortraum einer jungen Dame, da beginnt jetzt im Prinzip eigentlich so die Story.
Genau.
Und, die Hauptfigur dieser Story ist eben diese Uschi, von der wir schon gesprochen haben. Und also so wie halt auch das Album losgeht, zeigt es halt schon, in welche Richtung das geht. Also so Leben ist ein Hundeleben, also merkt man schon, es geht jetzt wahrscheinlich nicht um eine Liebesstory, die jetzt da in einem tollen Happy End endet oder so.
Wäre eine typisch Thomas.
Wäre auch eine typische, genau. Also es geht im Prinzip um diese Uschi. Die ist extremst naiv und oberflächlich. Sie kommt so, wie es heißt, aus der Vorstadt. Und sie sucht jetzt auch keinen Märchenprinz, sondern sie sucht eigentlich ja in diesem Lied jetzt auch diesen Prinz von Zinseszins. Also sie will im Prinzip materiell sich besser stehen. Und das Ganze, diese erste Hoffnung, sozusagen, sie kommt in die Stadt und die erste Hoffnung, dass sie jetzt gleich schon ihren Prinz von Zinseszins gefunden hat, die wird halt schon gleich wieder zurückgeschlagen, eben weil er sich über Körperhygiene lustig macht. Also es ist eigentlich so ein Thema, ich denke, kein Mensch macht ein Lied über sowas, aber ja. Gut, das ist halt jetzt in dem Fall so. Aber gut, sie, was passiert dann aus ihr? Sie entdeckt im Prinzip dann den Konsum und ja, diese toll beworbenen Produkte aus der Kosmetikindustrie. Trotz dieser Konsum, der bringt aber jetzt ihr insofern auch nichts weiter bei der Suche nach ihrem perfekten Mann. Sie begegnen eigentlich total katastrophalen Typen, kann man sagen. Also,
das stimmt.
Es wird immer schlimmer. Also sie begegnen sexuell gestörten Autonarren, sie begeht italienische Machos, selbstverliebten Disco-Dillos. Es geht alles schief, mehr oder weniger. Und sie ist jetzt auch nicht nur Konsumentin in dieser sozusagen in dieser Scheinwelt, in dieser Lametta-Scheinwelt. Sie wird jetzt Teil von diesem ganzen Betrieb und verdingt sich so ein bisschen in einer Schuhboutique.
Ich finde da immer, sie wird benutzt. Eigentlich so den ganzen Songs über habe ich immer das Gefühl, die wird benutzt und merkt es aber nicht.
Ja, beziehungsweise ist oder es ihr manchmal egal, weil sie hat ja das Ziel sozusagen jetzt da irgendwie den großen Typen an die
anzunehmen. Den Reichen, ja.
Genau. Also, und sie lernt auch eben auf diesem Weg sozusagen so die Betten der verschiedenen Porsche-Schorschis, wie es so schön heißt in den Liedern, kennen. Und es wird da zwar ihr einer treu, kurzzeitig, aber das geht auch wieder sofort in die Brüche. Und ja, zum Schluss ist dann halt eigentlich ein ziemlich trauriges Lied an dieses Uschi. Und sie begegnet aber dann am Schluss dann nochmal so diesen Disco-Dillo. Und dann macht sie sozusagen mal Nägel mit Köpfen und sagt, na gut, wenn alles nichts hilft, dann gut, dann nehme ich halt den. Und da gibt es dann irgendwie diesen echt, also wie ich finde, extrem traurigen Abschluss von dem ganzen Album. Und den zitiere ich jetzt einfach mal. Uschis Märchen geht zu Ende, reicht euch eure kalten Hände und bei 100.000 Watt findet eure Hochzeit statt. Also das ist eigentlich, es klingt auch nicht so nach einem tollen Happy End alles.
Nee, nur bitte.
Wie es jetzt genau alles gemeint ist, weiß man jetzt nicht so hundertprozentig, zumindest aus dem Album. Da müsste man vielleicht auch die Showdown kennen. Aber das ist jetzt nur mal erstmal der inhaltliche
der grobe Rahmen. Gell? Ja, als dann der Horrortraum der jungen Dame aus ist, betritt der Pustelgunkel das die Bühne. Und da muss ich sagen, das ist auch, wenn man das gibt es also auch live zu sehen in diesem Charlies-Mitschnitt. Da gibt es ja dann so eine Art Biest, Also ich sag mal, diese Beast-Maske hat einer auf und man wirbt also bevor dieser Song eigentlich losgeht, auch immer für diese Blurb-Produkte. Und das fand ich ehrlich gesagt irgendwie schräg, aber auch lustig. Es ist quasi Blurb, das ist ein Mittel gegen alles und für nichts. Also man nimmt es eigentlich, wenn man nicht gut drauf ist, man nimmt es, wenn man Pickel hat und es hilft eigentlich immer, nimmt Blurb. Und das wird dann auch in verschiedensten Weisen fast schon zelebriert und monarchiert und wie ich weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Irgendwann läuft der Ku Klux Klan mit diesem Blurb durch das Theater und vollkommen schräge Veranstaltung ist das Ganze. Und dann kommt eben dieser Pustelgunkel, wo man ja auch verschieden deuten kann dann eben, aber größtenteils geht es halt auch um diese Hygiene und dass man einfach dann sauber und toll ausschauen soll, so eine kleine Barbie-Puppe.
Ja, genau, so ungefähr. Also ist ein immer wieder gern genommenes Motiv, so Werbung verarschen, weil man nichts nimmt sich so ernst wie Werbung und ist natürlich ein tolles Ziel für Spott und so.
Hat die Frau Späte ja auch noch gemacht bei Himmelhölle? Auch noch.
Genau, was sie auch dann insgesamt nicht davor abgehalten hat, selber auch Werbung zu machen, aber alles total schräg. Total schräg und
Ikea wollte ja dann doch den Nepomuk nicht, der die Küchenkasten scheißt.
Wobei man das nicht, also angeblich soll das wirklich ein Vorschlag gewesen sein, aber also ich konnte mir fast gar nicht vorstellen, dass die ERV da in dem Fall so naiv in Anführungszeichen war, dass Ikea da wirklich sowas nimmt. Ich meine, gut, Ikea ist schon dafür bekannt, dass sie progressiv sind in ihrer Werbung, aber also das als Vorschlag zu bringen, das ist natürlich so klassisch Rausschmiss-Provokation. Also,
gut, aber sie haben dafür ein paar tolle Lückenfüller gehabt für die nächsten Alben dann, aber da kommen wir ja noch hin.
Ja, genau.
Werbung war auf jeden Fall immer ein Thema für die ERV, glaube ich, einerseits zum Machen, Batterien, glaube ich, und Spielkarten gab es.
Ja, und Sulzecker.
Sulzecker und der Klaus hat dann irgendwie später noch für so eine Mineralwasser-Werbung gemacht. Oder war das die Sulzecker?
Ich weiß gar nicht, was Sulzecker ist, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das war Mineralwasser.
Ja, okay.
Ich glaube, das war das dann. Und
okay, da frage ich jetzt mal gleich die allwissende Müllhalde.
Fragen wir die mal. Währenddessen sage ich vielleicht noch ein bisschen was zur Industrie, um die es da ein bisschen geht in den Pustengunkel. Da muss ich jetzt einmal an Alex seine Webseite nehmen, die www.verunsicherung.de, auf die ihr jetzt ja hoffentlich seid und den Podcast anhört. Die Polin Helena Rubinstein hat ja auch sie in Amerika ein ziemliches Imperium aufgebaut, was diese Kosmetikindustrie betrifft. Und Mary Quant, die in diesem Song auch vorkommt, hat den Minirock erfunden. Das habe ich jetzt wirklich über dich erfahren, muss ich sagen. Das wusste ich jetzt nicht.
Ach doch. Ja, siehst du, das also, ist okay, so das.
ERV oder Verunsicherung, die ihr bildet. Ja, und
Werbung, oder?
Relativ ordentlicher Bass und E-Gitarre in diesem Song. Also geht ziemlich deftig zur Sache.
Ja.
Wobei es nicht meine Lieblingsnummer ist auf der Platte. Mir ist es ein bisschen zu unzusperrig.
Ja, also genau, würde jetzt auch so sehen im Prinzip. Also ist jetzt auch nicht eins meiner Favoriten auf dem Album. Aber ich noch kurz eingeflochten, ich habe jetzt nachgeschaut, es ist tatsächlich Mineralwasser.
Mineralwasser, okay, gut, dann haben wir für Sulzig auch noch mehr. Also, einige Sponsoren für den nächsten Podcast stehen bestimmt schon in den Startlöchern.
Ja, genau, also wir dienen uns da sofort schon irgendwelchen Sponsoren an.
Genau, man merkt ja, dass wir sehr offen sind und haben da nichts dagegen.
Das sagst jetzt du.
Vor allem, es geht ja um Konsum in diesem ersten Podcast. Also, wenn man da nicht Werbung irgendwie mit dabei hätte. Später, glaube ich, gab es auf der Himmelhölle noch dieses Persudel. Persudel-Werbung. Für Persudel. Persudel, ja, statt für Pers.
Echt?
Okay. Ja, für dieses andere Waschmittel.
Okay.
Also, Werbung war scheinbar immer ein bisschen ein Thema für den Thomas, was er sich gern lustig gemacht hat. Hast du noch irgendwie Gedanken dir gemacht zum dem Song?
Ja, also ganz grundsätzlich wollte ich nur sagen, auch das ist jetzt da bei Pustelgunkel, genauso wie jetzt bei Horrortraum einer jungen Dame, wollte ich nur dazu sagen, dass das eigentlich schon die ersten fast typischen ERV-Songs sind. Also was ja so ganz typisch für ERV ist, sind ja so diese so narrativen Songs, also die so eine kleine Geschichte erzählen,
Menschen,
also Charakterstudien so ein bisschen machen. Und die sind eigentlich da in der Hinsicht total prototypisch, finde ich. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass gerade in dem ersten Album da genau schon in die Richtung tatsächlich gegangen worden ist.
Das stimmt, ja.
Also da merkt man schon, wie das dann schon rauskommt. Und ich finde ja eigentlich, dass er solche Lieder eigentlich am besten kann. Also das ist eigentlich so seine Stärke, finde ich.
Das macht er sehr gut, ja. Genau. Dann betritt ja der Billy Beinhardt die Bühne. Ich bin ein Mann. Ein ganzer Mann.
Voller Saft und voller Kraft.
Ja, das sieht man auch live sehr schön in diesem Supermann-Kostüm. Kommt er da auf die Bühne. Natürlich auch ganz stolz und erhaben. Und da ist er dann eben seine Frau, die Marina, die er sich dann krallt, die Frau mit dem Atombusen und die begehrenswerte Frau. Ich muss sagen, dass ich heute das erst entdeckt habe, und zwar, wenn man den Anfang hört des Songs. Das ist schade, dass wir es nicht einspielen können, aber wer es daheim hat, hört euch das mal an. Mich erinnert der Anfang an Sommer 53, dieses Klaviergeklimper. Das geht genauso los wie später Sommer 53, ist auch auf der Café-Passé-Platte drauf. Vielleicht einfach mal anhören, ob ich mich da irre oder ob es wirklich so ist. Also, es war so Hand beim Hören wieder, kam mir das in den Sinn.
Ja, also auf die Verbindung wäre jetzt gar nicht so gekommen, aber sagen wir so, das Lied ist halt auch wieder sehr, sehr operettenmäßig. Also es ist jetzt keine klassische Songstruktur.
Eher so eine Klaviernummer.
Sondern ja, es ist eher wirklich so eigentlich eine Darstellung von einem Sänger. Also es ist eigentlich im Prinzip ja auch wieder so eine kleine Ballade, die so eine Geschichte erzählt und unterschiedliche Elemente drin hat und jetzt keine so klassischen Refrain und Strophe und Bridge und so weiter Konstruktion hat, sondern halt eigentlich auch
Erzählendes,
ja, in der Richtung. Genau. Und ich finde es sehr abwechslungsreich und ist halt auch super gesungen, finde ich. Also,
ja, das stimmt. Da muss man Wilfried jetzt einmal. Der ist ja auch bekannt für seine Reibeisenstimme. Spätestens dann in die 80er hat er da einiges ja gemacht dann. Er wollte auch so ein bisschen mit der neuen deutschen Welle später mitgehen, hat aber leider den Durchbruch nicht mehr so geschafft, also in Deutschland zumindest nicht.
Ja, wobei beim Wilfried, der hat ja schon so viel gemacht, also der hat wirklich alles in alle Richtungen ist der gegangen.
Vom Musical angefangen, über Englisch gesungen am Anfang.
Und dann teilweise so ein bisschen Volksmusik, Parodien und Punk und also wirklich alles. Also
Katerfrühstück ist ja eine recht interessante CD von ihm.
Genau.
94 oder sowas rauskam.
Genau, produziert vom Ike Breit, ja.
Auch schon mal interessant, das zu erwähnen.
Genau.
Und dann halt lang mit Viergesang jetzt unterwegs, wo er eigentlich fast die Hälfte der ERV wieder zusammengefunden hat, zuletzt. Also
zwar nicht gleichzeitig.
Nicht gleichzeitig, aber genau. Also Ike Breit war dabei lang, der jetzt Theater spielt. Und Nino Holm dann anschließend.
Genau.
Und jetzt ist aber, heuer haben sie sich aufgelöst, oder letztes Jahr haben sie sich aufgelöst. Und jetzt gibt es ein bisschen, Wilfried macht jetzt alleine wieder und mit Bands. Auf Wilfried.at kann man das nachlesen, aber so treibt momentan.
Leider nicht auf Viergesang.at, weil die Seite gibt es nicht mehr.
Die wurde interessanterweise zurückgegeben.
Also so toll ist eine Domain auch wieder nicht, dass man die jetzt nicht noch weiter behalten könnte, aber
gut. Habe ich auch nicht verstanden, aber gut, war vielleicht die Entscheidung.
Ja, soll es ihm gegönnt sein, wenn er das machen will.
Ich glaube, die gab es auch 10 Jahre knapp, die Viergesang.
Ja, könnte schön kommen.
Ja. Und waren ja viel unterwegs, wenn man auf die Tourpläne geschaut hat. Ich habe es leider nie geschafft anzuschauen, muss ich sagen. Und ärgert mich jetzt eigentlich ein bisschen. Weil,
ja, stimmt. Also ich hab's auch verpasst. Also sie wären einmal in München auch gewesen, hab's aber dann irgendwie doch nicht geschafft und seitdem gab es dann keine Gelegenheit mehr.
Weil man muss sagen, auf Platte hat das mir nicht so gefallen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass das live einfach besser rüberkommt. Dieser A Cappella-Chor, dieses Singen, weil die waren qualitativ sehr gut. Nach meiner Beurteilung. Ja, aber halt auf Platte war das nie so, dass da kam, glaube ich, die Atmosphäre nicht so ganz rüber.
Ja, das glaube ich auch. Also deswegen hätte es mich auch interessiert, weil die haben ja auch da ein bisschen Show dann immer drumherum gemacht. Also das war, glaube ich, schon ein kleines Spektakel auch, sowas mal zu sehen. Und ja, schade, dass man es nicht gesehen hat.
Also der Billy Beinhardt, der knallharte Macho, wird da besungen im Grunde.
Und halt, sagt eigentlich schon der Refrain, ich bin ein Mann, ein ganzer Mann und so. Also das ist schon echt stark geschrieben. Also und wenn man es halt so rüberbringt, wie es jetzt in dem Fall der Wilfried gemacht hat, dann ist es halt einfach eine tolle Geschichte, finde
ich. Also ich glaube, wenn ich mir das Album mit dem Klaus vorstelle, das hätte nicht funktioniert. Also für das Typus was der Wilfried ja da meistens darstellen muss, war er auch sehr geeignet.
Ja, das kann schon sein. Also man hat ja auch der Thomas Spitzer immer wieder gesagt, dass er im Prinzip ja seine Lieder dann teilweise eben auch immer an die Sänger hingeschrieben hat und hat natürlich dann für den Klaus einen anderen Stil dann eben gefunden, als jetzt zum Beispiel für Wilfried oder dann für den Steinbecker. Mhm. Also da hat er natürlich schon immer geschaut, dass das alles, das Gesamtpaket dann auch passt. Also er hat offenbar jetzt nicht einfach so ein Lied geschrieben, sondern hat halt da wirklich versucht, das auf die Leute halt hinzuschreiben. Und das merkt man auch, finde ich. Also.
Ja, hat auf jeden Fall immer sich gut angehört.
Mhm. Genau, dann als nächstes GTX Deluxe GS.
Ja, tolles Auto übrigens, diese Alfetta, die da vorkommt in dem Song. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Das ist ein tolles Auto vom Alfa Romeo. Es wird jetzt keine Werbung machen, aber das ist wirklich, wenn man heute sich so Autos anschaut auf der Straße, was so rumfährt, das ist alles sehr gleichförmig. Und wenn man sich diesen Alfa Romeo Alfetta anschaut, das ist ein richtig tolles Auto in Rot, muss man es natürlich dann nehmen. Und dann passt es irgendwie zu dem ganzen Album. Und dieser Typ, der dieses, ja, am Anfang weiß man ja noch gar nicht, dass es um ein Auto geht. Das ist auch wieder so typisch für den Thomas, finde ich. das ist also einer seiner Texte, die er dann ja oft gerne noch gemacht hat, später wieder, dieses Zweideutige einfach.
Ja, und das scheint auch ein Thema zu sein, das ihn durchaus beschäftigt, weil er hat ja dann später mit 300 PS ja auch so eine gewisse Autonarer-Geschichte ja dann auch wieder gefunden, die zwar jetzt bei 300 PS in der ein bisschen eine andere Richtung geht, wo es ja dann wirklich schon krankhaft wird. Und bei
ist das nicht dem, krank?
Ja, aber da ist halt sozusagen, das Auto ist halt da sozusagen sein Vehikel, um seine sogenannte Männlichkeit irgendwie darzustellen. Also er meint ja sozusagen, damit ist er besonders männlich, wenn er das Auto hat. Also es geht halt jetzt in dem Fall sozusagen eher um die Person. Und beim anderen ist es schon fast ein bisschen extremer noch.
Wobei es mich teilweise immer ein bisschen erinnert, das Lied an diese Leute, die wo am Sonntag dann ihr Auto aus der Garage nehmen, langsam ausfahren, natürlich blank poliert und dann wieder zurückstellen und dann hat man das Gefühl, es geht in einer ab. Wenn ich das mal so sagen darf. Also, das könnte schon auch sein.
Da sind wir schon auf der richtigen Spur.
Ja, ich finde sogar musikalisch, habe ich mir da heute noch mal ein bisschen reingehört. Der hat ja zwischendrin singt ja sogar ein bisschen wie der Elvis. Und der Saxophon spielt ja eine größere Rolle in dem Song auch.
Ja.
Und es hat so mehrere so Themenwechsel drin. Also das Lied fand ich eigentlich sehr gut immer.
Mhm. Ja, gefällt mir auch sehr gut.
Also musikalisch.
Gut. Ja, es ist ja ein bisschen so wehleidig, ein bisschen gesungen. Also so, es ist zum einen ist es halt extrem männlich, will er rüberkommen, aber andererseits ist es irgendwie doch so.
Ja, irgendwie so fast also es ist, leidend irgendwie.
Ja, genau. Also es ist ein bisschen eigenartig oder ein bisschen die Art und Weise, wie er singt, konterkariert das auch ein bisschen, was er rüberbringen will. Und das ist eine sehr clevere Konstruktion, finde ich. Und ist auch wieder so eine kleine Oper, also so eine kleine Rockballade sozusagen. So. Erinnert mich überhaupt so diese Rockballaden wie jetzt das zum Beispiel, das erinnert mich, macht mich schon ein bisschen so an Bohemian Rhapsody, so vom Ablauf. So.
Ja, weil also es halt so wechselt.
Ja, genau, und es hat immer so einen Höhepunkt, es arbeitet auf einen Höhepunkt hin und so. In dem Fall.
Ja,
in dem Fall doppeldeutiger Höhepunkt, ja, genau. Aber es ist.
Also, ich finde so mit hereinspaziert, so die beste Nummer jetzt halt eigentlich, wenn man jetzt chronologisch durchgeht, auf der Platte für mich.
Ja, und, also, und Uschi.
Und die Horrortraum einer jungen Dame, das finde ich auch sehr, sehr gut.
Okay.
Als nächstes kommt Umberto.
Ah.
Ja, Umberto, da habe ich mir heute nochmal das Booklet angeschaut, oder das Rockcomics. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist mir nicht aufgefallen zuerst, wenn man es nur im Kleinen gesehen hat. Das Ganze, da braucht man wirklich die große LP, um da deutlicher zu sehen, was der Thomas da gemacht hat. Und er schmalzt ja da als italienischer Liebesdurstender eine kopflose und auch, sagen wir mal so, beinlose Schaufensterpuppe an mit deutlichem Freizügigkeit, sagen wir jetzt einmal. Also die Frau ist nackt und das sieht man auch sehr deutlich, auf was sie ihm aus ist oder auf was er aus ist in dem Fall. Und gerade, dass die so kopflos ist, hat man dann schon wieder, das ist schon wieder so eine gewisse Doppeldeutigkeit, denke ich einmal, was er da an den Tag legt. Dieses,
ja, es sind halt auch wieder diese Klischees, die halt da natürlich jetzt eine Rolle spielen. Für, er ist der große Pfau sozusagen, der sich da aufmantelt. Und
eigentlich Frau weiß jeder, was er will.
Und Frau ist für ihn halt jetzt da an der Stelle halt einfach nur so eine Puppe.
Genau.
Das ist egal, wer das ist, sondern das ist halt einfach irgendeine Puppe. Und ich meine, also was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, das ist halt, ich finde diese Stelle so genial, die Beschreibung sozusagen der Vollzug, wie der beschrieben wird, so, nennen wir es jetzt mal so. Und zwar einfach mit 5 Wörtern. Und zwar andiamo, appartimenti, avanti avanti, no dementi. Ist alles klar, oder?
Eigentlich braucht man nicht mehr viel dazu sagen.
Das finde ich großartig. So, also, ich meine, bei Küss die Hand, schöne Frau, da ist es, sagen wir mal, auch relativ kurz beschrieben, aber nicht so prägnant wie jetzt da in dem Fall. Also, das kann mich immer wieder drüber amüsieren. Also,
ja, vor allem muss man auch sagen, einer der wenigen Songs, wo der Thomas überhaupt in der Geschichte der ERV einen ganzen Songs selber singt.
Mhm,
ist ja ein bisschen lang geraten, meines Erachtens. Also dauert ja, glaube ich, knapp 5 Minuten, das ist die Nummer. Hätte ein bisschen knapper sein können insgesamt, dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr Pep, ja, weil es musikalisch halt leider wenig hergibt.
Ja, ich vermute mal, dass da halt auf der Bühne ein bisschen mehr passiert ist und dann halt da ein bisschen die Zeit notwendig war dazwischen, um halt.
Wobei das jetzt im Fernsehen rausgeschnitten war, also das, ja, das sieht man nicht bei Charles Reise.
War der ORF nicht so mutig, wie man es sich vielleicht erhofft.
War eine Jugendsendung.
Ja, eben, genau, stimmt, es war also sogar eine Jugendsendung.
Aber wie gesagt, Thomas hört man nicht oft singen. Man hört ihn später nochmal im Chor, bei Uschi, im Glück. Also, oder bei Uschi eigentlich.
Da hört man dann echt draus.
Da hört man nochmal im Chor, ja, da singt er nochmal. Okay. Da gibt es so einen Zwischenteil, aber kommen wir danach drauf noch.
Mhm.
Ja, aber trotzdem nicht. Also, ja, finde es nicht schlecht, aber wie gesagt, ein paar Minuten kürzer wäre es noch wahrscheinlich besser und ein bisschen mehr Abwechslung. Jetzt auf der Platte zumindest.
Mhm. Ja, wie gesagt, also mir gefällt halt der Text, wie der so wirklich so in extremst knappen Worten ganze Geschichte erzählt.
Was ich wieder,
das ist schon durchaus clever gemacht.
Was ich auch wieder interessant finde, ist, dass der Thomas ja dann 2007 wieder auf dieses Amore-Thema zurückkam.
Mhm.
Und dann ja auch auf dieser Platte wieder mal einen Song gesungen hat, nach langer Auszeit,
ja, des Singens. Genau. Aber in dem Fall sogar ernst gemeintes.
Ernst gemeintes Lied, genau. Ja. Aber das Thema Amore und dieses italienische, schwülstige, das scheint bei ihm ja auch immer da zu sein, weil er hat ja auch für einige so Lieder gesorgt, später dann noch in gewissen Singles, da werden wir ja dann in den nächsten Podcasts noch drauf kommen. Da hat er diesen italienischen Flair, den versprüht er schon immer wieder mal, finde ich, vom Feeling her. Er kommt schon ein bisschen, ja, so rüber wie so ein Italiener manchmal.
Ja, das stimmt eigentlich irgendwo, ja. Stimmt, das, was du sagst, ja. Ja, tatsächlich. Ja, gut. Ja, das ist halt natürlich das Thema der Welt, der Menschheit, und das beschäftigt ihn natürlich genauso. Und ich meine, es ist auch wirklich so, es hat zwar bei Amore XL geheißen, jetzt zum ersten Mal wird sozusagen Liebe als Thema gewählt, aber das hat sich durch sein ganzes Schaffen natürlich immer durchgezogen. Auch wenn im Prinzip das Liebe eigentlich bisher oder bei den meisten Alben oder Songs immer totale Katastrophe war. Also es ist eigentlich, wo immer alles dann schief geht.
Das stimmt.
Also da war es insofern ein Novum, dass dann tatsächlich eben bei Amore XL halt dann wirklich so ein positiv gestimmtes Album, zumindest bei den paar ernst gemeinten Liebesliedern, halt auch dabei war.
Also. Jetzt kommen wir zum Model Toddle Klimbim Samba.
Mhm, genau, also muss man nochmal sagen, das ist so schön. Model Toddle Klimbim Samba Verdrängungstanz. Das ist wirklich nicht schlecht.
Ja, ich muss sagen, es hat einen Ohrwurm-Charakter irgendwie, der Song. Geht ja auch schon mit dem Refrain los. Und Rüschel, Raschel, Füllefanz, das ist der Verdrängungstanz. Ja, ich finde es irgendwie, also für mich die erste Blödelnummer des Albums irgendwo auch. Also so locker irgendwie. Also es ist so, es nimmt halt irgendwie die Mode und die Konsumgesellschaft im Grunde wieder aufs Korn. Also jeden Tag was anders.
Ja,
wir wechseln bunt durch. So, ja, also gewisse Lebensfreude hat der Song sogar. Also der hat jetzt nichts so Boshaftes jetzt in sich. Oder nicht so, nicht vorderdringlich boshaft.
Ja, aber natürlich durch das, wie ich es jetzt eben schon gesagt habe, mit diesem Verdrängungstanz, das sagt ja eigentlich schon alles, um was es da eigentlich geht. Also sozusagen, ja, Spaß, Freude und alles andere verdrängen, was eigentlich wirklich passiert,
genau,
und Realität ausblenden. Und der schöne Schein ist wichtig und ja, und das ist, also das finde ich ist großartig gemacht. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen auf der Bühne. Weiß man halt leider nicht, wie sie es genau gemacht haben.
Wie sie das angewiesen, ja.
Aber trotzdem, es ist tatsächlich schon, also das gibt was her, um das auf der Bühne auch wirklich dann zu bringen. Und allein schon, der, wie gesagt, der Begriff, ich sag's nochmal, Modl, Todl, Klimbim, Samba, Verdrängungstanz. Ich finde einfach großartig.
Das ist wirklich ein toller Name, ja. Aber sehr kurzes Lied, also da strophenmäßig nicht viel drin,
ja.
Also mehr Refrain fast. Ja, da glaube ich nur knapp 2 Minuten oder sowas.
Ja, genau.
Aber musikalisch fand ich es recht gut gelöst, also war für mich schon so ein kleiner Ohrwurm damals.
Mhm.
Ja, dann kommt der Disco Dillo.
Jawohl, jetzt kommt der Schalalalalillo, jetzt kommt der Disco Dillo. Mit dem Green Brillo. Da war schon in den ersten schlechten Reim. Also er hat sozusagen seine Tradition mit dem Lied begründet. Ganz schräg hingebogene Reime manchmal einzubauen. Also der Disco Dillo with his Green Brillo. Und auch sehr schön ist der Chor, der dann da immer so Kommentare dann abgibt zum Disco Dillo. So.
Der Knilch.
Der Knilch hat keine Gerstenmilch und so. Und
genau.
Die Puppe sieht das Geld und fällt. Und was gibt es noch? Der Fall ist klar, der Wicht bringt es nicht. Das ist wirklich, das ist schon sehr komisch gemacht. Also.
Ja, ist vielleicht auch gar nicht einmal unbewusst von der Emi damals auf die Platinum Collection gekommen, in der Remastered-Version, wo man auch noch drüber reden muss. Emi hat ja mit Sicherheit nicht nur diesen einen Song remastert. Mhm. Vor allem haben die ja schon in dieser Platinum Collection, 2006 kam die raus, angekündigt, dass die erste Platte wieder zugänglich sein wird.
Mhm.
Da warten wir bis heute drauf, liebe Emi. Und ich muss sagen, es wäre schön, wenn es die Platte gäbe. Und wenn es nur eine kleine Auflage wäre, vielleicht dazu halt noch mit den 2 Weihnachtssongs, wenn möglich.
Ja, und ich meine, Emi, Platte rausbringen, das kostet doch nichts mehr, oder? Also das ist doch wirklich...
Es ist unverständlich irgendwie. Das,
also
LP, die wird ja in Händlerkreisen um die 1000 Euro gehandelt. Also da könnte ja sicherlich eine Plattenfirma auch ein bisschen Geld rausziehen von Fans, weil ich denke, jeder Fan würde sich die Platte kaufen, mindestens der Fan.
Ja.
Und es gäbe mit Sicherheit auch noch viel mehr Leute, die sagen, GRV, gibt es was Neues? Und die holen sie das. Werden vielleicht enttäuscht sein, wenn sie die heutige GRV kennen, unter Umständen. Aber sie würden es zuerst mal kaufen. Und dann wahrscheinlich auch nicht mehr hergeben. Oder wieder weiter verschenken, je nachdem. Also ich finde es sehr schön, weil der klingt recht gut, diese Remastered-Version.
Ja, da haben sie offenbar wirklich was gemacht. Also,
da muss man es ja loben. Also da muss man es loben. Das klingt wirklich vom Soundtechnischen her, da haben sie schon ein bisschen was rausgeholt. Mhm. Und auf der Platte hört man halt auch das Knacksen nach wie vor noch leicht.
Ja, natürlich, klar. Aber wobei, die Aufnahme an sich finde ich auf der EP auch trotzdem, obwohl es ja insgesamt so low-cost war, mit der Aufnahme ist eigentlich trotzdem sehr, sehr gute Soundqualität.
Ja, das stimmt. Ja. Du hast recht.
Aber auf jeden Fall ist die EMI sozusagen, also ich kann mir schon vorstellen, warum ERV und EMI so lange sozusagen in Partnerschaft waren, weil die passen irgendwie sehr gut zusammen, die kündigen auch dauernd irgendwas an, was dann irgendwo sich versandet.
Wobei, ich habe da mal was gehört, angeblich gäbe es da nach wie vor rechtliche Probleme, auch mit dem Wilfried. Ich kann das nicht sagen, das hört man immer mal so. Geht es da nur um Geld oder was unter Umständen? Für Fans ist das nicht nachvollziehbar. Mhm. Man kann immer nur hoffen, ich wünsche mir einmal so eine große ERV-Box, wenn es dann nur die EMI-Jahre betrifft, wo dann vielleicht nur so Raritäten, die halt noch im Lager irgendwo liegen, einmal aufgemöbelt würden. Liebe EMI, vielleicht nochmal, das wäre mit Sicherheit etwas, was sich mehrere Leute kaufen würden. So eine schöne Box, habt ihr doch von BAP auch gemacht. Warum nicht von der ERV?
Ja, genau. Also das würde sich ja anbieten, sowas mal zu machen. Material ist ja genug da und Fans gibt es auch genug, die sowas bestimmt sich kaufen werden. Also insofern wäre das sicherlich schon eine interessante Geschichte, die sie auch wahrscheinlich rentieren würde, schätze
ich. Glaube ich auch. Also ich würde es mal kaufen.
Ja.
Wenn es preislich einigermaßen.
Also es muss halt wirklich das heute halt schön gemacht sein. Also es ist halt,
ja, das
natürlich in der Low-Cost-Geschichte ist, wo einfach die ganzen CDs alle so in einem Pappkarton
gepackt
werden oder so.
Das gab es ja jetzt auch letztes Jahr wieder.
Ja, ja,
mit 3 CDs, das war ja schon leicht schwachsinnig.
Ja, aber gut. Ja, es sind halt immer diese Best-of-Sachen, die kommen jetzt immer in häufigeren Abständen, weil es gibt ja immer schon mal zwei Plattenfirmen, die jetzt bei denen die ERV war, und die scheinen sich da jetzt gegenseitig da zu übertrümpfen zu wollen mit immer wieder neuen
Best-ofs. Ja, vor allem auch mit hässlichen Covern, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit.
Ja, genau.
Also, aber da hat die ERV selber ja nichts damit zu tun, das machen die Plattenfirmen genau. Meistens dann ohne Absprache groß.
Ja, so ist es.
Aber Disco Dillo nochmal vielleicht ein bisschen auf den Song. Das ist ja auch so ein Song, wo ich finde, so eine poppige Nummer, die könnte jetzt auch auf einem späteren ERV-Album sein, losgelöst von dem. Das war so, wo ich mir halt gedacht habe, nochmal beim Durchhören, das ist wirklich so ein bisschen mit Hit-Charakter sogar.
Mhm. Ja, das stimmt. Also mich hat er jetzt komischerweise im Nachhinein auch ein bisschen nochmal an das Motiv vom Märchenprinz dann auch erinnert. Also so ein bisschen Ähnlichkeit vom Motiv her ist schon da. Und vielleicht kommt das auch nicht von ungefähr. Also es ist beides irgendwie Ohrwurm-mäßig. Natürlich, Märchenprinz ist natürlich so die Übernummer, aber trotzdem, also es geht in die Richtung.
Auf jeden Fall ein toller Song. Hätte er mit dem Song aufhören können, finde ich, das Album.
Ja gut, da wäre halt die Geschichte nicht mehr vollständig erzählt. Das ist halt das Problem. Und dann fehlt natürlich noch Uschi. Also
ich habe jetzt einen Song übersprungen. Ich war jetzt bei Disco Queen.
Entschuldigung. Das würde ich natürlich schon vermissen.
Ja, Uschi hätte ich auch vermisst. Entschuldigung, da habe ich jetzt natürlich... Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ja.
Ja, die Platte, die kriegt man schwer. Du hast es ja bei eBay gekriegt, glaube ich, gell?
Ja, danke, dass du dieses Thema ansprichst.
Ich habe es auch bei eBay gekauft, gemeinsam mit der Steffi. Wir haben Glück gehabt. Sehr saubere Platte. Bei mir, also kann nichts sagen.
Ja, ja. Gut, also ich habe aber jetzt hier...
deine ist ja auch genauso, oder?
Unvorbereitet, wie ich bin, habe ich jetzt sozusagen hier das Exemplar, mein Exemplar. Also die Geschichte ist ja die, ich habe das quasi gekauft bei eBay. Der Verkäufer hat gesagt, sehr guter Zustand, war jetzt auch insgesamt nicht wahnsinnig billig, aber ich habe mir gedacht, naja, gut, okay, wenn es sehr guter Zustand ist, dann muss ich dazu schlagen, dann habe ich endlich mal auch die Platte. Ja, und dann ist das Ding angekommen, also live, du siehst das jetzt zum ersten Mal, ich habe es bisher keinem mehr gezeigt, weil ich mich so geärgert habe.
Jetzt bin ich wirklich gespannt.
So, raschel, rischel, viele Fans. So schaut das Ding aus. Ja, also leider haben wir jetzt kein Video. Aber das Foto gibt es auch auf der Homepage, werde ich dann auch noch verlinken. Also es ist so, quasi eine Seite ist komplett eingerissen, auf der anderen Seite gibt es einen Wasserfleck und es ist halt auch noch so eine Ecke ein bisschen eingebogen. Also es ist wirklich...
Es ist nicht guter Zustand.
Also das als sehr guter Zustand zu bezeichnen, das ist schon wirklich...
Ich meine, es ist immer wieder erhebend, das Gefühl, so eine Platte in der Hand zu haben. Ich habe mir jetzt heute wegen dem Regen nicht getraut, dass ich meine mitbringe, sonst hätten wir eine Wiedervereinigung machen können von zwei Platten.
Können wir tauschen?
Bin nicht so...
Ja, toll, du bist ja ein toller Kumpel.
Ja, ja, aber du musst jetzt einmal so sagen, du hast jetzt da was ganz... Originelles.
Ein Einzelstück.
Es passt ja irgendwo zu ERV. Wobei, ich muss sagen, die Platte, so wie es ausschaut, die kannst du dann auch von Thomas Kleiner signieren lassen.
Ja, oder? Genau. Genau, dann sagt er, ja, wo hast du denn das? Hast du bist du mit dem Auto drüber gefahren?
Also. Ich würde aber die Platte selber nicht mitnehmen. Die ist ja nur ganz, glaube ich.
Ja, die Platte selber ist schon wirklich nur in guten Zustand. Aber
ist echt erschreckend, ja, wie man sowas machen kann.
Tja.
Also, wir wissen jetzt zumindest, wo sie zwei Platten aufhalten. Also eine in meinem Haushalt und eine im Haushalt vom Alex.
Genau, wobei, wer weiß, vielleicht ist es ja gar nicht die, sondern es ist nur so eine ganz billig nachgemachte Kopie. Aber, ja, ich gehe mal davon aus.
Der Comics ist dabei.
Ja, genau, der Comic ist schon dabei.
Also nochmal den Aufruf, wo sind die ersten Platten der ERV überall, in welchen Haushalten? Schreibt zum Alex. Das wäre wirklich sehr interessant für uns auch zu wissen, einmal das nachzuvollziehen. Und wer hat das Teil immer noch nicht? Und wer will es auch nie zum Beispiel? Das gibt es ja auch so Leute, die sagen, ERV geht bei mir erst etwas später los, ich brauche die nicht.
Mhm.
Wobei jeder Fan, glaube ich, will das Teil schon haben irgendwo.
Ja, gut, es kommt darauf an. Also ich meine, natürlich gibt es ja bei ERV verschiedene Facetten. Und wenn man jetzt eher so die, sagen wir, erfolgreichen Jahre, so vielleicht ab 83 oder so bis 95 am am liebsten mag und wenn man da die ERV kennengelernt hat, dann kann es halt sein, dass man da natürlich schon ein bisschen irritiert dann ist von dem Sound, weil das natürlich schon ganz eine andere Richtung auch ist.
Das stimmt, ja. Aber man kann sich mal wieder auf ein neues Spiel einlassen und das einmal
ja.
sich zu Gemüte führen. Vielleicht sollte man einfach vorher bei jemandem mal reinhören.
Ja, genau. Das wäre vielleicht eine Empfehlung, einfach mal sich von irgendjemand das mal vorspielen lassen und ja, dann kann man ja selber entscheiden.
Aber es ist trotz allem, egal wie kaputt die Platte ausschaut, dann finde ich trotzdem erhebend das Gefühl, wenn man die Platte hat. Also es ist.
Also bei mir war es nicht erhebend das Gefühl, aber prinzipiell schon, ja.
Also schön sie zu haben.
Ja, genau.
Mein Wunsch, ja, übrigens, das habe ich ja noch ganz vergessen, das wollte ich erzählen. Ich habe mir das damals ja als Jugendlicher, wo ich das erste Mal erfahren habe, dass diese Platte gibt und dass sie so selten ist. Da gab es früher so Kartelegetricks mit ganz normalen Spielkarten und so Atari-mäßig fast. Mhm. Und ich habe mir dann damals ausgelegt, kriege ich diese Platte und es kam ja raus. Mhm. Und ja, den Wunsch habe ich mir, wie gesagt, heuer erfüllt.
Das ja, aber wie lange hat es dann gedauert?
Ja, so 15 Jahre. Ja, okay. Es ist ja nicht dabei gestanden, wann.
Ja.
Also das ist immer das beim Kartenlegen.
Ja, also ich lege mir auch mit Karten, aber das ist halt ein anderer Hintergrund. Naja, gut.
Okay,
das verstehe jetzt nur die Bayern. Das heißt, im Prinzip, du hast eigentlich ziemlich lang darauf hingearbeitet, sozusagen, so kann man sagen, dass du die endlich mal
ja.
hast.
Ja, ich wollte jetzt natürlich auch nicht die Platte bei eBay, die ist ja teilweise für 1000 Euro drin. Wir haben jetzt gemeinsam 400 Euro Zeit. Oder 300, ja, knapp 400 Euro haben wir Zeit. Und das ist jetzt ein Preis, wo ich sage, okay, das
ja, ist viel Geld, aber sagen wir mal, wenn man es jetzt wirklich mal haben will, dann muss man halt mal sozusagen in den sprichwörtlichen sauren Apfel beißen.
Und ich glaube, da habe ich jetzt nicht zu teuer gekauft. Also die viel günstiger kriegt man die meistens gar nicht.
Ja, außer man hat jetzt extrem Glück oder so, dann aber das stimmt schon, in der Region muss man sich da schon bewegen, wenn man es haben will normalerweise.
Es wäre wirklich interessant, ob es nur irgendwo in so Läden gibt, die nicht wissen, was die wert ist. Dann haben wir denen natürlich jetzt eine schlechte Vorlage geliefert für alle, die...
Ja, aber ich glaube, das mittlerweile, glaube ich, hat sich das dann... Oder die recherchieren schon so gut normalerweise mittlerweile, dass man das dann dass die es da auch recht schnell dann rauskriegen, wie viel so eine Platte wert ist.
Okay. Uschi im Glück, oder Uschi heißt es eigentlich.
Uschi, ja, genau. Mhm.
Ist der längste ERV-Song.
Der längste überhaupt?
Ja, meines Wissens schon. Der dauert okay. 8,24.
Mhm. Ja, stimmt, das könnte hinkommen. Ja.
Also ist schon eine sehr lange Nummer.
Also zwar nicht so lang wie die von Wolfgang Petri.
Okay, das ist eigentlich schade, dass der so lange Songs macht.
Ja, das kann man wohl sagen, ja genau. Na, aber stimmt, das dürfte schon hinkommen, dass es sehr lang ist. Genau, es ist
gut, der Maxi-Versionen vielleicht von irgendwelchen Songs abgesehen einmal, aber ich glaube trotzdem, dass das mit die längste ist.
Ja, also diese Medley, so Let's Hop Medley oder so, das glaube ich, das könnte auch in die Richtung gehen.
Genau, aber
so
das ist ja originäres Lied.
Natürlich, genau, das ist kein neues Lied und kein, das ist ja ein Remix dann in dem Fall. Also kann man jetzt nicht vergleichen. Ne? Ja, aber es ist eine schöne Ballade, also durchaus als recht anrührend, also obwohl ja die Uschi eigentlich fast ein bisschen Anti-Held ist, also sie ist jetzt nicht so die wahnsinnig sympathische Figur, aber trotzdem, da hat man dann schon ein bisschen Mitleid mit ihr, weil halt irgendwie alles schief geht, was schief gehen kann.
Inhaltlich auch sehr schön gemacht, finde ich, vom Aufbau her. Also auch so Bohemian Rhapsody hast du vorher angesprochen, auch hier sehr häufige Wechsel.
Mhm. Genau, also es ist auch wieder so, ja, mit Höhen, Tiefen, also es geht halt... Die Musik passt sich halt quasi sozusagen der Stimmung auch an und ist wirklich echt schöner Song, den man wirklich immer wieder gern hören kann. Ich weiß es gar nicht, wer hat eigentlich die Uschi eigentlich auf der Bühne gespielt?
Ich weiß es auch nicht. Würde mich auch interessieren, da wollte ich dir auch was fragen zu der Nummer. Und zwar, es singt ja der Wilfried in der Regel, aber es singt einmal jemand die Uschi und ich meine nicht, dass es der Wilfried ist.
Mhm, wahrscheinlich, ja.
Wer war das?
Mhm.
Also, wenn das jemand rausfindet, also ich habe es nicht rausfinden können.
Mhm. Ja, also ich weiß es auch nicht. Also,
das wäre auch interessant,
genau,
zum Beispiel für uns jetzt.
Dann bitte melden sozusagen.
Also die so Antworten kommen ja dann auf deine Webseite, denke ich mal, wenn man
ja, genau.
wenn es so Fragen dazu gibt jetzt auch oder sowas, dann.
Ja, genau, das würde dann alles auf der Webseite dann veröffentlichen, beziehungsweise wir können es dann auch ansprechen, wenn wir. Wenn es noch eine weitere Folge gibt, wenn wir es jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet haben.
Das stimmt. Aber insgesamt eine ganz eine tolle, lange Nummer, aber in der Mitte auch noch ein schöner A Cappella-Teil, wo der Thomas auch nochmal deutlich herauszuhören ist.
Genau.
Wo er nochmal mitsingt. Also mir gefällt es auch sehr, und auch vom Arrangement her, glaube ich, ist es vom Komplexen her der komplexeste Song vom Album. Der, ja, wo am meisten Wechsel drin hat.
Mhm. Genau.
Also es ist da nie langweilig. Mhm. Für mich war jetzt.
Mhm. Es ist auch wirklich, es hat auch wirklich wieder so ein paar so ganz schöne Stellen auch drin. Also zum Beispiel, was mir immer ganz gut gefällt, zum Beispiel ewig feuchter Kundenfuß, da kriegt man den Anzipfblues. Also das sind auch wieder so schöne Stellen, da kann man sich immer wieder daran amüsieren.
Ich bin die Uschi im Glück. Immer vorwärts, nie zurück.
Immer vorwärts, nie zurück.
Natürlich, Zitate.
Da ist jetzt eigentlich sozusagen ja schon die Geschichte scheinbar irgendwie zu Ende mit Uschi.
Ja.
Weil man hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass da jetzt sozusagen irgendwie noch was anknüpfen könnte. Aber es kommt ja dann sozusagen noch der letzte Song.
Die Disco Queen.
Genau. Und das ist ja ganz ein eigenartiges Lied.
Ja, das stimmt. Und ich komme nie warm hören damit. Also, ja. Mir geht's so. Der ist mir zu. Aber Kraftwerk ist mir eingefallen heute, wo ich noch
genau.
nicht gehört habe.
Ja, ja, genau. Es geht schon in die Richtung so Kraftwerk. Im Prinzip ist da eigentlich nur so ein Loop von einem Synthesizer zu hören. Eigentlich fast nur Drumkit. Dann ganz kühl mit einem Filter überlegt gesungen. Und auch der Text ist sehr eigenartig irgendwie. Es soll natürlich diese Kälte rüberbringen, das ist mir schon klar. Aber trotzdem ist es auch vom Textlichen her teilweise sehr eigenartig geschrieben.
Mir gefällt der Vortrag in dem Fall irgendwie nicht. Also ich finde, das ist ja irgendwie ein bisschen missglückt, das Ganze. Was mir gefallen hat, interessanterweise, waren diese Kugeln, die da aufeinander schlagen. Dieser Sound, den die machen, den fand ich irgendwie interessant. Mhm. Ansonsten, ich kann dem Lied nicht viel abgewinnen. Auch zum Schluss, dass sie dann den Disco Dillo bei 100.000 Watt heiratet, das hat sie mir noch nicht erschlossen ganz.
Ja, wie wir vorher schon gesagt haben, also das ist ein bisschen unklares Ende. Also eigentlich ist es halt schon kein Happy End im Prinzip. Mhm. Was da jetzt genau dahinter steckt, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall, es ist schon ein bitteres Ende, soweit kann man es schon sagen.
Was mich immer noch interessieren würde, aber da würde uns wahrscheinlich Herrn oder Thomas selber Auskunft geben können dazu, die Platte, die dauert knapp 40 Minuten. Mhm. Aber so eine Show, wie lange hat sowas gedauert früher? Also war das 60 Minuten oder war das so 90 Minuten? Mhm. Wie haben die das gefüllt noch? Gab es da noch weitere Songs, die man jetzt einfach nicht kennt oder die man nicht auf die Platte nehmen konnte, weil es einfach viel zu weit weg von einem Song ist?
Mhm.
Das wäre schon mal interessant. Wie war der Ablauf eigentlich insgesamt von dem Ganzen? Ich denke mir zwar schon, dass die von der Chronologie her so sind wie auf der Platte, aber was war dazwischen? Mhm. Ich denke, manchmal fällt da hier bei der Platte das dazwischen.
Ja, genau, das ist halt eben das, was wir vorher schon gesagt haben. Die Rahmenhandlung fehlt halt im Prinzip auf der Platte. Und da, das erschwert natürlich manchmal so ein bisschen das Verständnis von den Texten, weil halt manchmal vielleicht auch in diesen Zwischenhandlungen einfach was passiert, das dann mehr erklärt, was dann später passiert.
Genau.
Aber ja gut, da müssen wir jetzt leben sozusagen. Also es scheint ja wirklich kein Live-Mitschnitt so richtig zu geben. Zumindest ist jetzt keiner bekannt derzeit.
Das einzige
Charlies. Es gibt halt Charlies Amerika-Reise, aber das ist
Verfilmung. Und die paar Ausschnitte, die machen wir noch, kämen in irgendwelchen Dokus, aber wobei die meines Gefühls immer auf dieses Amerika-Reise zurückgegriffen haben.
Ja, meistens, ja. Es gibt irgendwie so ein, zwei ganz kurze Szenen, wo man dann so schon, also von eigentlich dann schon von Café Passé dann ein bisschen was sieht. Aber so richtig, oder von dieser Weihnachtsshow gibt es ja auch Fotos ein paar.
Aber nur Fotos, glaube ich.
Ja, gern. Nur Fotos. Also es ist echt wenig, was man da momentan so noch hat.
Davon. Also sehr, sehr schade eigentlich, wenn da jemand da ist, der wo noch irgendwelche Materialien hat. Und sei es auf Super 8 oder sonst irgendwas, das wäre natürlich hochinteressant.
Genau.
Vor allem die Scheinwelt-Show, also diese Weihnachtsshow, die es da gab. Es gab ja die, zuerst hieß sie ja Lametta Scheinwelt-Show. Und dann gab es ja das Jahr drauf nochmal so ein Weihnachtsprogramm, die hieß dann Weihnachtsshow einfach nur.
Mhm. War dann, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen modifiziert.
War damals ja schon der Steinbecker dann, der Sänger, weil Wilfried ja dann ausgestiegen ist und hat ja dann kurz darauf auch so einen kleinen Hit gehabt, der Wilfried, dann in Österreich.
Genau, das war diese im Prinzip so eine Punk-Version von Volksmusik, wenn man so will.
Genau, den der Thomas geschrieben hat, ja.
Genau, den dann der Thomas geschrieben hat. Ja, genau, aber so endet im Prinzip dann das Album. Also mich hat, also das speziell jetzt das Disco Queen, das hat mir immer eher ein bisschen genervt. Ist ein bisschen schade, dass gerade das der Abschluss ist vom Album.
Ja.
Aber gut, das war halt so durch die Geschichte einfach auch ein bisschen vorgegeben.
Das stimmt, ja.
Ja, insgesamt, wie ordnest du das Album so bei dir ein? Also was ist es so, wenn du so eine kleine Mini-Rangfolge dir überlegst, wie würdest du das einordnen?
Also auf alle Fälle über Let's Hop.
Das ist nicht schwer, oder?
Nee, also ich finde die Platte gut. Natürlich ist es ganz anders wie die anderen Sachen, die ERV gemacht hat. Ja, so im Mittelfeld, irgendwo im Mittelfeld. Mhm. Ist jetzt nicht, gehört jetzt nicht so die obersten Reißer, da war sie einfach nur zu frisch.
Mhm.
Ich finde, das wäre eine Platte, da muss man einfach dazu sehr viel sehen. Da müsste man das einfach mal selber gesehen haben, dann hätte man ein anderes Feeling dabei.
Mhm.
Sie ist nicht, wie viele sagen, politisch. Da haben wir uns vor dem Podcast schon mal kurz drüber unterhalten. Also sie hat den Konsumterror speziell, nimmt sie zur Brust.
Ja, also für mich ist das Album auf jeden Fall schon durchaus schon in einem oberen Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Aber es kommt halt jetzt zum Beispiel nicht an Café Passé dran oder so. Nein. Ist halt einfach schon so, fast schon erschreckend perfekt zusammengebaut ist. Da ist halt einfach das erste Album halt noch zu roh an manchen Stellen. Aber was ich ein bisschen vermisse dann bei den späteren Alben, also die musikalische Richtung, die hätte die ERV ruhig ein bisschen mehr noch weiterverfolgen können.
Stimmt.
Also gerade dieses so Boogie-Jazz-lastige, das gefällt mir halt jetzt persönlich recht gut und deswegen hätte ich das schon ganz gern, wenn das ein bisschen weiter verfolgt worden wäre.
Es wäre halt jetzt auch die Hoffnung bei diesem Unplugged-Programm, dass man vielleicht mal wieder eine Nummer von dem alten Album da wieder ins Programm nimmt. Also zum Beispiel gerade das Hereinspaziert. Könnte, glaube ich, auch der Klaus sehr gut machen. Er hat ja auch diese Show. Talent, das würde sogar sehr passend sein.
Genau, das würde sehr passend
sein. Weil er
sein,
Moderator oft jetzt ist.
Mhm.
Das könnte man sehr gut vorstellen, dass man da mal ein oder zwei Songs in so einem Unplugged-Programm einbaut.
Mhm.
Weil die sind ja nicht so rockig jetzt speziell hereinspaziert. Das könnte man relativ schön so varietémäßig rüberbringen.
Mhm.
Das würde mir jetzt zum Beispiel sehr gut gefallen. Finde ich, würde sogar immer passen beim ERV-Anfang auch. Rein theoretisch. Je nachdem, wie man so eine Show aufbaut.
Ja, es muss halt thematisch passen.
Genau.
Das ist halt das
Entscheidende. Aber bei so Unplugged, da könnte man es jetzt vorstellen. Aber da wird sich der Thomas mit Sicherheit auch bei Zeiten dann Gedanken dazu machen.
Ja, ja.
Und ich glaube, mir ist das Album schon sehr wertvoll, weil das weiß ich von der Steffi, die hat mir mal erzählt, da kam eine scheinbar an so ein altes Plakat und hat das dabei gehabt bei einer Tournee und hat dann wollte es jetzt signieren lassen. Und der Thomas hat ganz feuchte Augen kriegt, weil das Plakat gesehen hat und hat gesagt so, oh, er hat das gar nicht mehr.
Genau,
und das hätte er gern wieder. Und da denke ich mir also schon.
Hat dann auch erzählt, so von dem Produktionsprozess damals, also wusste das haben wir das selber alles gedruckt, diese ganzen Plakate, und hat dann recht begeistert davor erzählt, sozusagen, wie schön das war. Also, ja, da kann man natürlich schon vorstellen, dass da der Thomas Spitzer da schon Interesse daran hätte, da jetzt in die Richtung mal wieder was zu machen, beziehungsweise das Album irgendwie einmal wieder zu beleben.
Ja, weil es steckt jetzt, glaube ich, sehr viel Herzblut drin in dem ersten Album. Er hat ja einige Songtexte scheinbar auch verworfen. Damals dann, wenn man das Buch liest.
Genau, also da gibt's ja auch diese Geschichte von Klaus, also Klaus Eberhardinger, der zwar ja damals noch nicht dabei war bei der ERV, aber im Prinzip schon irgendwie befreundet oder zumindest in einem sehr engen Kontakt auch mit dem Thomas Spitzer war. Und der dann eben gibt es eben diese Geschichte, angeblich soll quasi der Thomas Spitzer voller Stolz sein Konzept für die Show präsentiert haben, und der Klaus Eberhardinger hat dann eben gesagt, so sinngemäß, ja, also du kannst es aber besser, also das so ist noch nichts. Und dann war er halt erstmal fürchterlich beleidigt natürlich, aber er hat sich dann anscheinend hingehockt und hat innerhalb kürzester Zeit, in wenigen Tagen, dann sozusagen das zweite Konzept dann geschrieben, und das war dann letztendlich die Show.
Genau. Schön, dass das bis heute gibt die Band, muss man schon sagen, weil wenn man jetzt mit der Platte heute wäre, würde man wahrscheinlich die ERV nicht kennen.
Ja, also, die wäre wahrscheinlich in der Versenkung verschwunden dann.
Deswegen ist es umso mehr schön, dass sie so erfolgreich geworden sind, dass man sich jetzt dafür interessieren kann.
Ja, genau.
Also freue mich schon sehr, dass ich die Platte habe.
Und was würden wir jetzt am Sonntagnachmittag sonst machen? Also,
ja, eigentlich.
Wissen wir ja gar nicht, was wir tun sollen.
Bei Regenwetter noch dazu.
Ja, genau, wunderschönes Regenwetter. Ja. Das heißt, dann hätten wir jetzt das Album durchbesprochen in epischer Breite.
Ja, wesentlich länger, wie wir eigentlich geplant haben, aber es ist, es gibt viel zu erzählen.
Ja, so ist es.
Da müssen wir keinen Schwachsinn Sünde sein, vielleicht sogar auf zwei Podcasts aufteilen als Doppel-LP.
Ja.
Wobei, da sind wir bei einigen Songs vielleicht ein bisschen schneller,
ja.
Wenn wir die schon abgehandelt haben dann.
Ja. Ansonsten jetzt zum Schluss hätten wir jetzt noch zwei kurze Themen vorstellen von anderer Musik, ganz kurz, die jetzt vielleicht auch mit der ERV in einem gewissen Sinne auch was zu tun hat. Du hast jetzt da schon mal ein Thema, das jetzt sozusagen in letzter Zeit frisch rausgekommen ist.
Genau, also zwar BAP hat ein neues Album, klingt jetzt vielleicht momentan ein bisschen schräg im Kontext zur ersten allgemeinen Verunsicherung. Also BAP unter Ägide von Wolfgang Niedecken, der jetzt heuer 60 wird, oder geworden ist, muss man sagen. Da gibt es eine tolle Biografie von dem für einen Moment. Die haben sich jetzt also auch wieder ein neues Album gegönnt, Halb so wild. Und da ist eine Nummer drauf, die erinnert mich, natürlich ist sie anders gesungen, aber es ist auch Dialekt, Kölscher-Dialekt, ein bisschen an ERV. Und zwar gab es ja das Wie schön ist diese Welt auf dem neuen Helden-Album drauf. Und da geht es ja auch, wie der Mensch mit der Natur umgeht. Dass er vielleicht manchmal nicht so notwendig ist. Und der Niedecken hat sich mit Gott beschäftigt und dem Menschen, aber eher ein bisschen auch in so lustiger Form, indem er sagt, Gott hat die Sprachen verteilt am letzten Tag. Und alle möglichen Leute hat er also eben die Sprachen gelehrt. Das heißt Vergess Babylon, der Song. Nur die Kölner, die haben noch keine Sprache. Und dann sagt er jetzt guter Letzt, also die Pointe von dem Song, dann redet sie halt so wie ich. Spricht sie so wie ich. Also Gott ist ein Kölner. Mhm, und das hat so irgendwie klar. Was zuletzt von diesem ERV-Witz auch gehabt, diese Nummer. Insgesamt recht Rock. Also die Nummer jetzt eher nett, die ist so recht angenehm vom Sound her. Recht, ich möchte nicht sagen Schunkelatmosphäre, aber so ruhig eher gehalten. In der Regel das Album aber eher rockig gemacht. Und Niedecken ist halt auch jemand, der sich politisch immer wieder einsetzt, auch für Uganda, ist ein Botschafter jetzt. Und das Politische ist auch sehr wichtig, da immer wieder Themen anzusprechen. Und das ist bei mir vielleicht auch das, was mich wieder an BAP so annähert. Er ist auch so ein Künstlertyp, also er macht seine Coverentwürfe selber, das, was ja auch der Thomas macht. Ihm ist halt der Text sehr wichtig, das Ganze, und die Musik entsteht mit der Band. Ist beim Thomas ja oft so, dass die Melodie ja auch gemeinsam mit mehreren Leuten entsteht.
Gerade mit den Produzenten meistens, ja.
Genau, und er aber speziell die Texte, die wichtig sind. Und so ist das auch für mich so ein bisschen Ähnlichkeit zur ERV. Und gerade eine Heimat, wenn die ERV gerade ein bisschen ruhiger ist, freut man sich, dass dann BAP wieder unterwegs ist. Und kann man wirklich empfehlen. Also sie haben sich da wirklich wieder einiges Gutes rausgehaut, finde ich jetzt da auf dem neuen Album. Und das wäre so mein Tipp für die ERV-Pause jetzt momentan, vielleicht da mal reinzuhören.
Gut, also.
Du hast ja, glaube ich, auch ein Album jetzt mal angehört, oder was jetzt nicht speziell ein Künstler ist, hast vorher berichtet. Du hast ja auch so einen Tipp
auf diesem auch,
Album, der ein bisschen passt zum heutigen
genau,
Tag.
Genau, das ist zum heutigen Tag, ja. Also,
speziell meine ich halt jetzt zu dem.
Erste Platte, genau. Und zwar gibt es von Wilfried eine Single, die heißt Heidelbeeren, und zwar also H-I-G-H geschrieben. Das ist so, wie soll man es jetzt sagen, so im Ursprünglichen so ein bisschen eine Punk angelehnte Mitgröl-Nummer, so nenne ich es jetzt mal. Der Text ist von Thomas Spitzer. Mit gutem Willen kann man jetzt sagen, es geht um Früchte. Ja, genau, so lassen wir das jetzt mal stehen. Also es geht um die Freude an der Natur, an Früchten und ja, nicht lachen. Ja. Genau, und das ist eigentlich eine ganz, also uralte Nummer, und zwar das Interessante ist das, dass der Thomas Spitzer damals den Text geschrieben hat. Die Nummer ist von 1981, das heißt, ich weiß es nicht ganz genau, es dürfte wahrscheinlich sogar die erste Produktion von Thomas Spitzer sein, außerhalb der ERV, weil das ja wirklich schon kurz nachdem der Wilfried dann im Prinzip von der ERV weggegangen ist. Und ich wüsste jetzt kein anderes Projekt, wo er irgendwo Texte sonst abgeliefert hätte.
Für den Wilfried hat er mehr gemacht, auf jeden Fall. Rock für Rudi und noch ein paar andere Nummern. Aber das dürfte, glaube ich, auch die erste Wilfried-Nummer gewesen sein, die er gemacht hat.
Vermutlich, ja. Also zumindest ist mir jetzt keine andere bekannt, keine, die früher ist.
Und er hat ja einige Covers, also auch noch entworfen.
Genau.
Und den Schriftzug von Wilfried,
den er dann gehabt hat, entworfen. Den berühmten Schriftzug, der ist tatsächlich vom Thomas Spitzer. Und ich finde auch diese ersten Singles und Alben von Wilfried, die der Thomas Spitzer illustriert hat, die schauen echt
top,
richtig gut aus.
Ja.
Das ist echt ein toller Stil.
Hat sich dann sehr verflacht, muss man auch teilweise sagen, bei den späteren Alben, wo der Thomas nicht mehr involviert war.
Ja, da waren es dann eher so normale diese Bilder.
Typischen Plattencover, teilweise auch relativ billig gemacht.
Ja, genau.
So ein bisschen mit wenig Mühe. Aber sehr, sehr arg, glaube ich, war nur der Thomas beteiligt, der total normal oder völlig normal. Wie heißt die gleich wieder, die Platte? Irgendwas total normal, glaube ich, heißt sie oder so.
Irgend sowas in der Richtung, ja.
Da hat der Thomas ja immer noch mitgewerkelt und die ERV war da auch immer irgendwie mit dabei noch, teilweise am Chor oder irgendwas haben die, also miteinander haben die oft.
Teilweise Produktion, also das Katerfrühstück zum Beispiel, dieses Album, da hat eben, wie wir vorher gesagt haben, der Eik Breit produziert und so. Also da gibt es schon immer wieder Kooperationen, die da jetzt da eine Rolle gespielt haben.
Da werden wir wahrscheinlich auch noch eine Sendung einmal oder einen Podcast widmen, wer bei wem, weil das ist so ein Durcheinander, da kommt man beim Schreiben schon teilweise gar nicht mehr zurecht, wenn man das zuordnen will, wer da wo mal dabei war in der Band oder irgendwie mitgemacht hat.
Genau.
Gerade die erste Platte, da, das war ja eine Kommune und jeder hat irgendwas gemacht, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, überhaupt gerade diese ganze Szene da in der Steiermark, also die haben ja alle also ständig Projekte miteinander irgendwie gemacht. Das war ein Geben und Nehmen, das teilweise im Nachhinein gar nicht mehr so ganz nachvollziehbar, wer jetzt
genau
beteiligt war. Also das spielt da natürlich auch eine Rolle. Ja gut, und zu dieser Single, da gibt es jetzt auch, was jetzt wieder auch mit der ERV zu tun hat, auf dem Soundtrack zum Film Echte Wiener 2.
Also, der bei uns in Deutschland leider nicht
Ist leider bei uns nicht gelaufen, ja. Also quasi der Mundl Film Nummer 2.
Den haben wir ja gesehen.
Den ersten, genau, den haben wir zusammen gesehen. Der war in Deutschland zu sehen. Der zweite ist jetzt offenbar nicht mehr im Kino, also nicht mehr im Kino in Deutschland zu sehen, aber den gibt es jetzt dann demnächst dann auf DVD und Blu-ray. Genau, und auf dem Soundtrack dazu, der übrigens durchaus Empfehlung ist, auch sehr viele junge Bands dann dabei und junge Produzenten.
Die Depperten und die Gespritzten heißt damit untersichtlich,
genau,
glaube ich.
Wunderbarer Titel, genau, also das passt da irgendwie sehr gut zu Echte Helden. So. Ich habe immer gesagt, so die Blockierer, Stagnierer und Rumwurschtler und die Depperten und die Spritzten. Also es passt alles perfekt zusammen. Genau, und auf diesem Soundtrack, da gibt es eine Coverversion von Heidelbeeren. Und zwar von Depeche Ambros.
Also das ist auch wieder sowas.
Aber es klingt extrem gut. Es ist eine Elektroversion im Prinzip von Heidelbeeren. Ich habe es ja vorher kurz angespielt.
Aber welche gefällt dir jetzt eigentlich besser?
Also mir gefällt fast die Coverversion irgendwie besser, aber gut, ich kenne halt jetzt so das Original nicht so im Detail. Also, aber mir gefällt die Coverversion wirklich super. Und die ist jetzt quasi Empfehlung, die kann man sich auch bei iTunes zum Beispiel einzeln downloaden.
Mit natürlich dann Kriegst der Watschen von der ERV.
Genau, auf dem Soundtrack ist natürlich auch eben Kriegst der Watschen, also quasi der Titelsong zu dem Film.
War übrigens meines Erachtens eine ganz tolle Nummer auch von der ERV.
Ja. Genau, also da werden wir auch noch sicherlich noch länger dann drüber reden mal.
Mit Sicherheit.
Wenn es um das Album geht. Genau, das ist meine Empfehlung an der Stelle.
Ja, jetzt denke ich, sind wir also ziemlich am Ende angekommen, da in dem Super Sound Studios in Atting.
Genau.
Und hoffentlich haben wir jetzt keinen Tod geschmerzt.
Ja, genau. Eine letzte Durchsage sozusagen, ich kriege da jetzt gerade einen Fax von Gabi aus Salzdetfurt. Hallo Alex und hallo Wolfi, also wir sind anscheinend schon per Du. Kann man denn auch mal Fragen stellen? Und ja, wie es der Zufall will, wir haben da tatsächlich was vorgesehen. Also wenn jemand Fragen stellen will, dann bitte auch per Audio, also einfach per E-Mail schicken, oder ich werde da auch noch auf der Webseite noch ein bisschen was anbieten. Also wenn jemand irgendwelche Wortbeiträge hat, irgendwas Wichtiges zu sagen, zum Beispiel,
ist das was, scheiße.
Denn, was der hier wieder für ein Blödsinn sagt und so weiter. Und so gut, dass es kein Videopodcast ist, weil ihr habt ja sicherlich nur Radiogesichter oder so.
Wir wollen nicht die Gesichter noch zu diesen furchtbaren Stimmen.
Genau, dann bitte her damit, also Beschimpfungen, Lobeshymnen und sonstige Reaktionen einfach an uns, also E-Mail-Adresse info@verunsicherung.de und dann werden wir das auch spielen und dann auch kommentieren unter Umständen oder wenn es Fragen gibt, dann auch versuchen zu beantworten. Genau, und ansonsten, dann verabschieden wir uns mal.
Ja, also ich wünsche jedem, der jetzt da noch nicht eingeschlafen ist, eine gute Nachtruhe.
Genau, wir haben vergessen, das Aufwecken zwischendrin. Das können wir aber noch später nur reinschneiden. Da mal so ein Trompetenchor oder so zwischendrin da mal rein, damit die Leute nicht einschlafen.
Ich hoffe, der Podcast war für euch jetzt nicht zu langweilig. Wir wollen es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also ich von meinem Teil muss sagen, ich habe richtig Spaß gehabt, weil ich habe einiges Neues erfahren durchs Gespräch. Und also würde ich gerne wieder machen. Das heißt also, würden wir uns freuen natürlich über Lob. Weil ich gerne weitermachen würde und der Alex nur weitermachen will, wenn er Lob bekommt.
Genau, also ich bin total opportunistisch, also ich mache nur weiter, wenn mir jemand lobt, also sonst passiert da nichts.
Und ich mache eigentlich nur weiter, weil ich Spaß dran habe. Das ist so, unterscheidet uns und das mache ich, glaube ich, den Spaß aus.
Na gut, okay. Also dann verabschieden wir uns, also dann Servus, bis zum nächsten Mal.
Servus.